Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotional,
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, Futsal-Enthusiasten, zum 142. Mr. Futsal Podcast, eure News aus dem internationalen und nationalen Futsal. Hier ist euer Futsal-Economist Daniel Weimer und unser Sebastian Rauch auf der anderen Seite. Hallo, Herr Dr. Rauch.
Ach komm. Das ist noch nicht, lass mal so. Titel sind noch nicht wichtig. Kennst du das Milgram-Experiment? Da siehst du mal, was durch Titel und durch Autorität, die dadurch entsteht, für schlimme Sachen passieren können. So, sorry. Hallo alle zusammen.
Das sei Sebastian. Ja, ich möchte bitte, dass du mich ab sofort Dr. Futsal Economist nennst.
Ja, du hast ja leider keinen Doktor im Futsal. Aber wollen wir uns nicht einfach die Doktorwürde einfach selbst verleihen im Futsal? Einfach so. es gibt ja auch hier, gibt es nicht, oh Gott, es nennen ja auch hier Xabi Alonso, der jetzt ja Trainer bei Leverkusen ist, der wird ja auch der Fußballprofessor genannt oder so, ne?
Mhm, das stimmt.
Also diesen Professorgeschichte, die hat man ja häufiger, ne?
So, die Futsaldoktoren.
Ja, wir sind die Futsal-Professoren oder Futsal-Doktoren, was auch immer. Aber gut, Titel sind
nur nicht so hoch, Herr Rauch.
Nee, alles ja. Gut, Herr Weimer.
So. Du, meine Liste ist heute richtig lang und okay. Ich bin auch froh, hier im Futsal-Podcast-Schrank zu sein, denn hier ist recht warm. Ich habe meine Heizung noch nicht angestellt diesen Winter. Schön sparen, aber das heißt hier mit Hoodie rumrennen.
Ja, aber du bist ja auch in der DDR groß geworden. Du weißt ja, was sparen bedeutet. Also von daher.
Naja, wir hatten früher nichts und jetzt habe ich auch nichts mehr.
Genau, wir leben, es gibt so ein Flashback aktuell. Ja, erzähl weiter. Was hast du denn so alles auf der Liste heute? Was müssen wir heute alles abarbeiten?
Ist viel, was sind bestimmt hier 15 Punkte. Ich kann jetzt auch gar keine richtige Reihenfolge identifizieren, vielleicht internationales. Doch, ja doch, lass mal international beginnen. Mit dem AFC, denn da gab es, ja, vielleicht nicht ganz Überraschung, aber doch in einer gewissen Art und Weise stark aufgespielt durch den Iran. Denn wir hatten ja im letzten Podcast schon davon berichtet, dass der Iran da stark aufgespielt hatte oder dass das Halbfinale anstand und der Iran gegen Thailand 5:0 gewonnen hat. Aber dann kam das überraschende Finale und Japan gewinnt gegen den Iran, die Thailand so unglaublich deutlich geschlagen haben und ist damit Asienmeister.
Ja, spannend, ne? Und ich glaube, vor 3 Jahren hat man hier noch in Deutschland gegen Japan gespielt und hat, ich glaube, 2 Spiele gemacht. Das erste, glaube ich, sogar 0-0 gespielt und das nächste, ich weiß nicht mehr, wie es ausgegangen ist, aber jetzt gar nicht hoch verloren. Ich glaube 2-0, 1-0, 3-0 oder sowas oder irgendwie. Und Japan ist jetzt Asienmeister sozusagen dann. Ne? Oder darf man das so sagen, Daniel? Ja, ne?
AFC? Ich meine schon, ja. Das ist ja AFC, ja. Futsal Asia Cup.
Ja, interessant. Aber Iran, und das finde ich halt überraschend, vielleicht haben die das auch ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, weil man ja auch wirklich super überragend durch das Turnier gegangen ist. Mhm. Und der Iran ist ja aus meiner Sicht, finde ich, auch in den letzten 10 Jahren oder letzten Dekade sicherlich eines der Top 6 Team auf der Welt, aus meiner Sicht. Also spielen einen richtig guten Futsal, taktisch, individual, wie gruppentaktisch, richtig gut. Da kann man sich auch sehr gut dran orientieren. Mhm. Und anscheinend hat aber Japan die Iraner geknackt. 3-2 gewonnen. Ja, von hier mal liebe Grüße nach Japan. Und wir sind natürlich auch glücklich, dass die Futsal-Boys jetzt da sind. Vielleicht liegt es an den. Das ist der Mila-Effekt, Daniel.
Ja.
Der Mila-Effekt. Erfolg kommt durch die Futsal-Boys.
Da musst du noch 10 Jahre warten. Ja.
Na, ganz, ist ganz schnell. Ganz
auch
schnell.
Ganz gut. Usbekistan, Platz 3, 8:2 gegen Thailand im Spiel um Platz 3. Auch gutes Turnier. Habe ich vorher nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich kenne jetzt auch nicht viele Spieler. Wäre mal interessant. Wir könnten mal auf den Kader fürs nächste Mal schauen, ob man vielleicht in Usbekistan das Modell aus Kasachstan und Aserbaidschan vielleicht kopiert, um da vielleicht irgendwelche Legionäre mit einzubinden. auf jeden ja. Fall da ja, gut mitgespielt. Damit wäre auch der Asien-Cup durch.
Ja, aber eins muss ich noch sagen, also der asiatische Bereich, der interessiert mich auch irgendwie, weil immer wieder durch Clemens Burmeister wird man darauf aufmerksam gemacht. Kriegst ja auch sicherlich regelmäßig von ihm da mal ein paar Links. Also super und lieben Dank an Clemens. Und vielleicht können wir mal über den asiatischen Futsal mit Clemens sprechen. Vielleicht kommt er mal hier vorbei, weil ich weiß, der verfolgt das. Und der hat da auch viel mehr Plan von als wir beide. Und dann haben wir da vielleicht mal jemanden, einen Deutschen, der sich ein bisschen mit dem asiatischen Futsal besser auskennt, der uns so ein bisschen was berichtet. Auch vielleicht da ein ganz anderes Feeling nochmal reinbringt. Ja, Clemens, wir haben ja schon mal gefragt, ob du vorbeikommen magst hier oder ob du hier uns mal unterstützen möchtest. Und vielleicht können wir das ja in Richtung Winterpause mal machen. Das wäre auch mal interessant, in der Winterpause über den asiatischen Futsal zu sprechen. Fände ich
gerne. Wäre ein schönes Thema. Da kann man sich auch mal gut ein, würde ich mir auch mal gerne einlesen. Ja, wäre da so.
Wir öffnen uns den asiatischen Markt. Wir globalisieren. Man hört uns dann auch in Asien.
Und während die Asiaten den Asien-Cup gespielt haben, haben wir in Europa die FIFA Futsal World Cup 2024 Qualifiers gespielt. Über die Deutschen wollen wir später sprechen. Vielleicht an der Stelle Dank an Elias, der uns nochmal darauf hingewiesen hat, wie der Modus ist, weil wir auch letzte Woche nicht ganz so klar waren. Ich habe es auch gar nicht gegengecheckt, also ich hoffe, es stimmt einfach. Aber es hört sich so an, als ob es stimmen sollte. Aber anscheinend ist es so, dass die besten vier Gruppen Zweiten noch dann weiterkommen, für die nächste Runde sich qualifizieren. Also klar, alle Gruppen Ersten, dann die besten vier Gruppen Zweiten. Und die anderen acht Gruppenzweiten spielen dann wohl so eine Art K.O.-Modus. Mhm. Einer gegen einen und dann die vier Sieger qualifizieren sich. Also man hat dann noch ein Spiel und die vier Sieger aus diesem einen K.O.-Spiel, die kommen dann auch nochmal weiter. Also acht Zweitplatzierte kommen weiter, vier nicht und Drittplatzierte auch nicht. Und von daher erstmal danke für die Infos. Vielleicht, ja, sollen wir die Gruppen, ich meine, viel ist ja nicht gespielt, man kann ja gar nicht so viel durchgehen.
Ja, was ist gestartet, ne?
Doch, was ich vielleicht ganz interessant fand, war die Gruppe mit Österreich, Georgien und Belgien. Mhm. Und einmal wahnsinniges 11:0 von Belgien gegen Österreich. Super deutlich. Wo wir letztens noch argumentiert haben, dass man in Österreich alternative Futsalsysteme aufbaut oder Philosophien und dass man dadurch vielleicht auch auf dem Markt relativ sich entwickeln kann. Das für mich ist ein Rückschlag jetzt erstmal für diese Theorie, aber ein Spiel muss nichts bedeuten. Genau. Viel eher dann wiederum, dass Georgien gegen Belgien 4-2 gewinnt.
Also es ist eine spannende Geschichte, weil Belgien hier vielleicht als Favorit angesehen wurde, wobei Georgien natürlich, das weißt du ja auch, mittlerweile auch brasilianischer Natur ist. Also gibt es ganz viele Brasilianer. Auch bekannte Brasilianer, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der starke Pivot aus Spanien, der bei El Poso gespielt hat. Oh Gott, mir fällt der Name gerade nicht ein. Egal, aber da muss man vielleicht mal recherchieren. Ich muss mir mal gerade auch den Kader angucken vielleicht. Und Österreich gehört zur Entwicklung dazu. Ne? Also, dass du einfach da mal einen auf gut Deutsch gesagt auf die Fresse kriegst. Man hat ja gegen die Slowakei, gegen die U23 der Slowakei, also vielleicht die jüngere Nationalmannschaft in der Hinsicht, durchaus noch gewonnen gehabt. Ich denke, die sind auf keinen schlechten Weg, weil das, was man hört, wirkt nach Entwicklung. Und so eine 11-0-Klatsche ist natürlich heftig. Aber ich gehe davon aus, dass sie daraus lernen werden. Bin gespannt, wie sie dann, die spielen ja auch jetzt, wenn wir jetzt hier Mittwoch veröffentlichen, heute sozusagen gegen Georgien. Und wir werden sicherlich nächste Woche dann auch über diese Partie sicherlich berichten. Bin gespannt. Aber Belgien und Georgien werden es wohl unter sich ausmachen. Außer Österreich versteht vielleicht zu überraschen. Mhm. Ja, Wer weiß.
Gruppe 3, Armenien hat hier überrascht. Zunächst der 4:3 gegen Bosnien. Mhm. Und dann nochmal der 4:2 Sieg gegen die Tschechische Republik. Ja. Und das ist dann schon eine kleinere Überraschung, dass Armenien sich hier gegen die Tschechische Republik durchsetzt. Ja, und Bosnien bisher noch 0 Punkte. Mhm. Hätte ich jetzt auch ein bisschen anders erwartet.
So. Ja, Bosnien war ja EM-Teilnehmer. Ne? Sind ja auch ein paar Bundesligaspieler dabei gewesen. Ne? ich glaube, Cäsar und ich weiß gar nicht, Ivankovic, glaube ich.
Hätten wir reinklicken
Den,
können, jetzt wer dabei war, genau. Ja.
genau. Kann man ja mal gerade mal gucken. Also ich schaue mir jetzt gerade parallel. Ist aber überraschend in der Hinsicht, aber Armenien ist halt so erstmal für uns wenig sagend. Aber ich denke, es ist immer auch so ein ja, auch für viele Gegner ein Team, wo man nicht weiß, was jetzt da auf einen zukommt, hier und da. Und damit verbunden, Armenien vielleicht bisher noch nicht so bekannt, aber gegen Tschechien zu gewinnen, ist natürlich auch eine super Leistung, muss man einfach sagen. Also, dass man da sich dann in der Gruppe schon mal jetzt an die Spitze setzt, ist schon mal interessant, ist ein Augen, also ein Wink auf jeden Fall. Und ja, aber wir werden weitersehen. Auch da werden wir weiter verfolgen. Morgen spielt nämlich Tschechien, oder heute besser gesagt, spielt Tschechien das Rückspiel gegen Armenien zu Hause. Mal gucken, wie das dann ausgeht.
Ich guck mal gerade parallel noch, wenn ich jetzt Bosnien finde, aber jetzt sind wir jetzt wieder
Ja.
auf der UEFA-Seite da. Bosnien. Ja, keine Ahnung, habe ich nicht gefunden. Gehen weiter.
Ist auch schwer. Im Fußball weiß ja selbst, die Daten immer zu finden. Das ist nicht so wie beim
Ja, Sie
Fußball,
wissen
wo dir die
es.
Medien das entgegenschreien. Wir sind
Ja,
das
ja.
einzige Medium, das das im deutschen Raum rausschreit, wenn wir es denn finden.
Dann Gruppe 4 war nur Portugal gewinnt gegen Weißrussland, kein weiteres Spiel. Gruppe 5, Slowenien gewinnt gegen Montenegro 3 zu 1, die uns ja noch geschlagen haben vor kurzem. Und Kasachstan schlägt dann wiederum Slowenien 2 zu 0. Hier scheint die Hierarchie erstmal soweit sich zu bestätigen, was man jetzt erstmal erwartet hätte. Dann haben wir Gruppe 6, Polen gewinnt gegen Griechenland 3 zu 0 und Aserbaidschan schlägt Polen wiederum 4 zu 3. Irgendwie auch
Ja.
zu erwarten. Dann haben
Ja,
wir
also
Gruppe 7, es sind ja schon echt viele Gruppen. Ungarn, Israel 2 zu 2. Kroatien schlägt Ungarn wiederum 5 zu 1. Passt jetzt auch. Gruppe 8 nur ein Spiel. Rumänien besiegt Dänemark 5 zu 1. Okay.
Und
Passt.
in Finnland, ne?
Ja.
Gewinnt 2-1 in Finnland. Finnland auch als EM-Teilnehmer und auch Playoff-Mannschaft dort, ne? Also Viertelfinalist, glaube ich, war es ja, ne? Aber man muss auch sagen, Rumänien ist auch so ein Team. Da weißt du einfach, da ist Substanz. Da kriegst du was mit Substanz. Das ist kein Fallobst. Und ich glaube, Finnland muss jetzt gucken, dass sie ihre Entwicklung weiter progressiv gestalten, ohne Matic als Trainer. Ich glaube, der hat da einen ganz immensen Einfluss gehabt. Und ohne so einen Trainer hast du jetzt auch erstmal wieder im Rahmen einer natürlichen Entwicklung vielleicht auch mal erstmal wieder eine kleine Rückschrittsebene. Und dann verliert man auch mal so ein Spiel gegen Rumänien. Ne? Als EM-Teilnehmer oder auch Top 8 in Europa, ne? Das muss man es einfach sagen. Ne? Aber auch da werden wir sehen, wie es weitergeht.
Parallel habe ich gesehen, Cesar war dabei und Ivankovic, wenn das der richtige Ivankovic ist, bei
Genau,
Bosnien
dachte.
nochmal als Hinweis. Und Gruppe 9, da Frankreich ganz stark gegen Norwegen, 9 zu 1. Wir hatten das letztens schon diskutiert, diese relative Entwicklung von Frankreich. Dort ist noch Serbien auch gegen Norwegen gewonnen. Da geht es also Frankreich gegen Serbien. Gruppe 10, ein Spiel
Wobei,
Schweden.
lass mal kurz hier hängen bleiben, weil Deutschland ja zuletzt gegen Norwegen gespielt hat und verloren hat, ne? Unentschieden gespielt hat. Das heißt, hier siehst du auch vielleicht eine Relation, weil Frankreich schlägt ja schon sehr deutlich in Norwegen. 9 zu 1. Das heißt, ohne es jetzt im direkten Vergleich gesehen zu haben zwischen Deutschland und Frankreich im aktuellen Status, wirkt es so, dass Frankreich wirklich schon eine Liga weiter ist. Also, das ist schon ein super Ergebnis, muss man sagen.
Wenn auf jeden Fall bei der Weltmeisterschaft überraschen, glaube ich auch.
Ja, also wenn sie durchkommen, weil Serbien ist ja auch noch dabei. Serbien will sicherlich auch noch ein Wort mitsprechen in
Ja,
der.
aber ich glaube, ich würde sagen, Frankreich macht das souveräne Gruppe. Aber schauen wir
Wir
mal.
werden sehen.
Gruppe 10 haben wir noch, dann Schweden 8, 5 zu 2 gegen Nordmazedonien. Gruppe 11, Holland, Niederlande gewinnen 2 zu 1 gegen Kosovo und Ukraine gewinnt gegen die Kosovo 3 zu 1. Und gestern, warum ist hier diese Seite eigentlich nicht so aktuell, dass hier Futsal blendet? Die haben eine bessere Übersicht der Spiele, aber ich
Ich
sehe
bin gerade
gerade, es ist nicht aktuell.
bei der
Ja,
UEFA.com
genau. Das mich nicht.
Standings.
Ja, genau, wie war das Spiel jetzt gegen Ukraine gestern?
Ukraine hat 4-2 gegen die
Ah,
Niederlande
ja, ich sehe es
gewonnen.
jetzt. Oh, okay.
Genau.
Wir hatten das auch wieder diskutiert, dass die Holländer ja eigentlich so eine relative auch, ja,
Fehlentwicklung, wolltest du sagen?
Fehlentwicklung oder ja, so eine
Ja.
negative Entwicklung nehmen, relativ gesehen. Setzt sich hier fort, wird also eng, bin ich auch
Ja,
gespannt.
Kosovo finde ich ist. Kosovo hat auch so ein Level, muss man sagen. Es ist auch eher, ich würde schon fast sagen, mit auf Deutschland-Ebene. Also schon. Ich kenne ja auch ein paar kosovarische Nationalspieler. Auch, wir haben auch bei Weidemdorf einen aus dem Kosovo, auch beim MCH. Und der Keeper, der mal dort war, hat ja auch mal Erfahrung gesammelt dort. Also von daher kann man das auch gut einschätzen. Und die Niederlande ist ja auch ungefähr auf Deutschland-Ebene, muss man sagen. Und ja, ich denke aber, dass die Ukraine sich in dieser Gruppe durchsetzen wird. So sieht's
Jo.
aus.
Jo. Dann sind wir erstmal durch. Die deutsche Gruppe
Ja.
machen wir nachher, würde ich sagen.
Nachher, okay.
Gleich, gleich, ja.
Gleich, nein, nachher. Wir machen die dann irgendwann wenn es heute Mittag ausgestrahlt wird, machen wir es heute Abend. Nein, alles gut.
Dann, ja, wir hatten dann
Ja.
noch den Hinweis von Sergio online, der uns gesagt hat, dass in der Südamerikameisterschaft hatten wir ja da von Penjarol geredet, die so werden die wohl richtig ausgesprochen. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass sie im Fußball sehr, sehr erfolgreich sind. Und hier war auch im Futsal im Finale gegen den brasilianischen Vertreter. Und ja, einfach so, dass es ein ziemlich bekannt oder ziemlich erfolgreicher Fußballclub einfach ist, die eben auch im Futsal jetzt erfolgreich sind. Also auch hier ein Beispiel dafür, dass sich ein Profi-Fußballclub im Futsal engagiert und auch dort erfolgreich ist und diese, die von uns immer hier auch wieder aufgeworfenen Synergieeffekte gut nutzen kann.
Ja. Ich stimme zu, Daniel. Ich muss sagen, ich bin auch immer sehr glücklich, das auch mal vorab, weil du hast jetzt gerade schon das gut ausgeführt. Aber ich bin sehr glücklich, wenn sich Leute bei uns melden, uns wirklich so solche coolen Infos geben. Einfach solche Sachen, wo wir vielleicht gar keinen Erfahrungswert haben und dann jemand, der da wirklich drinsteckt in sowas, also diesen Blickwinkel zu schenken uns. Also ich finde, das ist ein Geschenk, wenn uns jemand sowas, also solche Blickwinkel gibt und wir dann, auch wenn es für viele eine Randnotiz ist, auch in diesem Podcast, für mich ist das total interessant, einfach dann nochmal dahin zu schauen und auch zu sehen, okay, ey, ist mir noch nie so bewusst geworden. So, das, ne? So, das erstmal vorab. Und Dankeschön, gerne weiterschreiben uns. Wir wollen schlauer werden.
Übrigens off-topic, hinsichtlich der Synergieeffekte, Fußball für Futsal. Wir müssen aber bald wieder beim Vorstand vorsprechen und wollen jetzt den Vorstand wirklich überzeugen, warum Fortuna Futsal braucht. Und ich will die Präsentation ganz anders anfangen, als ich das in den letzten Jahren gemacht habe. Oder auch wenn man erstmal intuitiv darüber nachdenkt, warum macht man Futsal? Andere Zielgruppe, Kinder. Begeisterung, Standbein, Zuschauer. In anderen Ländern ist das professionell, da kommen 3000 Zuschauer. Das würde ich auch so hinschreiben und dann durchstreichen. Ja, ist halt nicht wichtig für einen Fußballverein. Und dann das einzigste Hauptargument, da suche ich gerade noch nach Zahlen, ist, dass du mit Futsal, das weiß ich aus dem Podcast, aus dem Technik vor Taktik, da war ein Jugend-NRZ-Leiter von Rot-Weiß Essen da und der meinte, 30% in den Jugendjahrgängen fallen raus. Du verlierst also 30% der Spieler in jedem Jahrgang und die musst du auffangen. Und es ging auch konkret darum, wie kann man denn die Spieler, die eben mit 12, 13, 14 physisch nicht so entwickelt sind, halt bei der Stange halten. Ja, weil man weiß, die kommen erst vielleicht noch mit 17, 18. Und da muss Futsal, das ist ein Grund für ein Futsal, das ist diese Parallele im System halten und dann auch noch vergolden. Ich meine, die Spieler lernen ja auch beim Futsal was. Also die kommen dann zurück mit 16, 17, haben leer gelernt und sind dann auch körperlich dabei. Und ganz wichtig, ab 14 bekommt man für jeden Monat, den ein Spieler bei einem Verein ausgebildet wird, später bei einer potenziellen Ablösesumme Anteile an diese Ablösesumme bis zum Alter von 23 Jahren. Und das, da bin ich auch noch dahinter, ob dass das so passt. Müsste eigentlich auch passen, wenn du Futsal spielst, weil eigentlich ist dein Spielrecht ja auch bei dem gleichen Verein im Fußball. Du spielst halt Futsal. Damit bist du eigentlich ja registriert für den Verein, der bildet dich weiter aus. Euer ganz starker Punkt, du verlierst die Spieler nicht und es zählt weiter für dieses Kontingent. Und du kommst zurück. Und dann natürlich das Wichtigste, warum brauchst du Bundesliga? Ja, damit die Spieler überhaupt das machen. Hast du keine Bundesligamannschaft? Dann wird sich kein 13-, 14-Jähriger umentscheiden lassen, dass er jetzt Futsal macht. Also wenn es gar kein Seniorenteam gibt oder in irgendeiner Landesliga dümpelt, sondern hey, kommt mal her, schaut euch das mal an. Hier spielt ihr vielleicht vor 200 Zuschauern jetzt aktuell. Hier könntet ihr auch spielen, das ist doch auch eine Karriere, ne? Nationalspieler werden. Muss ich mal vorbereiten, die Präsentation, um mal schauen, wie das wirkt. Ich berichte dann, wie das ankam, sodass vielleicht auch andere davon lernen können.
Ja, bin ich auch gespannt. Kannst du dann ja mal Feedback geben? Mal gucken. wie du aber auch schon erwähnst, oder wo, das hört man so ein bisschen raus, man versucht immer wieder neue Perspektiven zu entwickeln, weil man weiß schon, mit was man schon in vielerlei Hinsicht schon gescheitert ist. Bei solchen, ich sag mal, Präsentationen, bei Fußballvereinen, was sie interessiert, was nicht. Deswegen sagst du, kannst du direkt durchstreichen, die Punkte. Ja, ist so. Hat man, braucht man nicht. Das haben die Erfahrungen gemacht. Und diese Erfahrung mitzuteilen, das ist ja nicht nur für euch wichtig, dass ihr das für euch habt, sondern auch wenn du das hier mitteilst, ist das wichtig für andere, die vielleicht ähnliche Situationen vor sich haben und wir wollen, dass der Futsal wächst oder besser gesagt sich entwickelt. Vielleicht ist das der bessere Begriff. Und ja, und dann macht man sich neue Gedanken. Man muss überzeugen und überzeugen macht man mit das, wo man dran glaubt und was man natürlich auch gut argumentieren kann, was schlussendlich auch Perspektive gibt. Und der Punkt mit der Bundesliga am Ende auch nochmal, total wichtig, du musst den Jungs eine Perspektive geben, um dann natürlich diese Jungs zu halten für deinen Verein und das interessiert den Verein. So ist es eben, ne? Und deswegen ist das ein wichtiger Punkt. Also da muss ich gar nicht viel hinzufügen. Ich finde es aber wichtig, dass wir verstehen, wir müssen sehr kreativ werden. Wir müssen immer wieder neue Perspektiven öffnen, weil ich glaube, wir haben noch kein Rezept, kein perfektes, ich sag mal, so ein Rezept, wie man jemand überzeugt in dem Bereich. Und ja, Try and Error machst du, ne? Du hast ja beim letzten Mal, wie war das nochmal? Wie heißt diese Taktik nochmal, die man da macht? Du hast da irgendwas gesagt,
Eine Taktik?
Piep-Test? Piep-Test?
Ah,
Nee.
den Quick-Test.
Quick-Test, Quick-Test,
Guck,
genau.
ob sich jemand meldet. Gucken, schauen, ob
Genau.
es quiekt. Ja.
Genau. So machst du
Genau,
es dann
das kann
auch.
man
Wenn
machen.
die nicht quieken, sind sie vielleicht überzeugt. Gut, ja, ich wünsche viel Erfolg. Ich bin gespannt, was du dann berichtest.
Ja, war off-topic.
Ja.
So, ich habe eine ganze Liste jetzt von deutschen News. Jetzt sind wir international, bin ich jetzt schon durch, weil wir haben so viele deutsche News.
Deutsche News, ja,
Ja, deutsche
machen.
News, super. Fangen wir an mit dem SP Bario und dem Anstoß Futsal Camp, über das wir schon einige Male berichtet hatten. Und hier wurde auch mir uns mitgeteilt, dass ja, die wieder ein Camp läuft im Malente, jetzt vom 17. bis 22. ausgebucht. Super Sache, B-Jugend läuft auch. Also man baut dort richtig was auf mit dem SP Barrier und dem Anstoß Futsal Camp. Läuft, mega Sache, finde ich.
Ja, richtig cool. Also sowieso, die Jungs sind ja auch schon länger dabei, die haben das mehr oder weniger aus einem Fußballcamp entwickelt, haben aber mit dem Futsalball gespielt, weil die halt einen gepflegten Ball spielen wollten und mehr gemerkt haben mit diesem Ball. Hat man schlussendlich einfach ja, eine bessere Möglichkeit, auch Sozialkompetenzen zu entwickeln, weil du einfach viel gepflegter spielst und das Spiel läuft. Und ich kenne das nämlich, weil ich es früher auch so gemacht habe. Ich habe zwar, ich habe die Futsalregel noch gar nicht angewandt, meinen Jungs damals, als ich mit den Jugendlichen das gemacht habe. Ich wollte es immer direkt, aber ich merkte auch schnell, lass die erstmal kicken, aber lass die mit diesem Ball kicken. Und dann konnte man nach und nach die Futsalregeln oder konnte man nach und nach den Futsal reinbringen und dann haben die gemerkt, wie geil das wird, wenn das immer mehr wurde mit diesen Regeln, wie gut die sich aufeinander abstimmen, die Regeln, wie schön das Spiel wird und wie interessant und wirksam man wird als Spieler. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo auch der SP Barrio mit seinem Camp sicherlich jetzt positive Erfahrungen macht und die Kids auch. Und ja, parallel dazu übrigens, wenn ich noch kurz was erwähnen darf, der MCH hat auch ein Futsalcamp gemacht jetzt. In den Ferien macht man dort regelmäßig auch für Kids, also Herbstferien typischerweise eine Futsal-Camp-Woche, weil das ist tatsächlich jetzt in den letzten Jahren so, in den Ferien hat man keine Spiele, es ist meistens Nationalmannschaft und somit ja, und man, für die Ferienzeiten kriegt man dann auch für solche Sachen manchmal noch die städtischen Hallen ja, und verwendet sie dann auch abends mal für Training und tagsüber für die Camps, also richtig geil.
Also wenn du die Spieler mit verwendest, ist es ganz wichtig, muss man auch sagen. Wir haben auch Eike Thiemann, wir haben ja Schulprojekte.
Ja,
Das macht bei uns der
genau.
Jo im Verein. Und Eike Thiemann ist mal einige Male mitgegangen. Auf einmal beim Spiel letztens, wo diese Schulklassen dann da waren, die freuen sich richtig. Für die sind
Ja.
das ja wirklich, die können das auch noch nicht einschätzen,
Genau.
was das bedeutet, Futsalspieler Bundesliga zu sein. Das ist super für die.
Genau, immer auch Jungs aus dem Team, wie du schon sagst. Wenn Eike
Ja.
das macht, Yoshi, ist ja sein Spitzname, glaube ich, ist es noch sein Spitzname. Ansonsten liebe Grüße. Dann ist er auch wie ein Vorbild. Und dann sehen die das Vorbild und dann ist das eine Connection, das ist eine Verbundenheit, die entsteht. Und über Menschen verbindest du zum Futsal. Der Sport an sich ist in dem Alter noch gar nicht der entsprechende Punkt. Aber wenn du über Menschen, über Vorbilder verbindest, das ist Sozialisation. Wir beobachten die Leute, die uns gefallen, beziehungsweise die uns sympathisch sind, die, und dann schauen wir, wie machen die das? Und das sind Vorbilder, das ist Sozialisationstheorie. Das ist schön, wenn dann so Spieler wie Eike das machen und dann sehen, werden, dann kommen die Kids auch zu den Spielen und sehen ihn da und jubeln und feuern ihn an. Und das Schöne ist bei Vorbildern, du merkst, du spürst über den Spieler Timon dann, wie dieser Sport funktioniert. Du siehst auch seine Emotionen. Das heißt, du merkst, wenn etwas, die Kinder lernen auch mit Emotionen umzugehen. Ich kann jetzt mit den Pädagogen hier schon raushängen und auch zeigen, dass ich da was gelernt habe. Aber durch die Beobachtung von Eike werden diese Kinder jetzt auch den Sport in seiner Emotion kennenlernen. Wenn Eike ein Tor schießt oder sich jubelt, werden sie sich anstecken. Wenn er aber auch einen Misserfolg hat und traurig ist, werden sie diese Emotion auch lernen. Und das ist das Ding, auch diese Emotionssteuerung ist über diesen Vorbildcharakter im Futsal enorm wichtig. Das ist der Punkt, warum da über Menschen eben der Sport kennengelernt wird. Da ist so eine pädagogische Perspektive drauf. Und deswegen, wo du das gerade sagtest, dass sie dann auch den Eike da gesehen haben und dann am Ende beim Spiel sehen und sich freuen, das ist es eben. Das ist jemand, den die kennen. Das ist ihr Vorbild. Ja.
Schöne Sache. Kann man nur weitergeben, weiterempfehlen, dass man das da auf jeden Fall einbindet, die Spieler, und da verpflichtet oder mitmacht. Dann gab es bei Fußball.de, da sieht man wieder, wie wichtig dann doch der Frauenfutsal auch sein kann für den Männerfutsal oder für den Futsal allgemein. Denn über die Geschichte von Sarah Jabes, über die wir berichtet hatten, von Panthers Köln, kam es eben auch wieder zu einem großen Artikel auf Fußball.de, den dann eben auch wieder viele Frauen lesen. Ja. Und das wäre natürlich jetzt stark gewesen, wenn es schon mehr Teams gibt oder woanders auch Frauen mitspielen könnten in den Männerteams. Ja, wäre ganz stark, wenn das da schon so möglich ist, um dann so einen Effekt zu nutzen. Also da kommt man auch auf die Plattform. Der Frauenfußball und Frauenfutsal zieht eben.
Ja, und auch die Spielerin, die jetzt da in den Mittelpunkt gerückt wird, auch die dient als Vorbild für andere Frauen. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass sowas platziert wird. Und ist auch schön. Es ist schön, es ist natürlich noch ein Einzelfall, aber nur, wenn man ihn zeigt, den Einzelfall, gibt es Wiederholungstäter und oder Täterin. Und da würden wir uns ja auch drüber freuen. Das ist es eben. Nicht nur, dass Frauen im Herrenbereich spielen, es zeigt einfach auch, es wird auch der Frauenfußball an sich dadurch sicherlich einen positiven Effekt haben können, wenn man dort so jemand in den Mittelpunkt setzt. Ne? Also ein Positivbeispiel.
Dann habe ich bei AFG Köln mal nachgefragt und mit Ali geschrieben. Ich wollte auch Ali anrufen, stelle ich jetzt gerade fest und habe es nicht gemacht, vergessen. Einfach zu voll, die Woche war ja auch im Urlaub. Mhm. Da war es ja schwierig, war ja eine schöne Heimat in Thüringen, wunderbar. Und ja, AFG Köln hat sich war am Anfang 2018, 2017, 18 bei Tückensch Köln angebunden als Team, hat sich also auch als ich glaube Flüchtling oder Mik auch dann dort gegründet und man hat dann aber gesagt, ja, wir machen jetzt einen eigenen Verein auf, da haben wir mehr Freiheiten und dann haben die Jungs da einfach ihren eigenen Verein aufgemacht, finde ich stark, wenn man jetzt auch hier nicht aufgewachsen ist und diese Vereinsstrukturen von Kind auf kennt und dann sagt, ja, ist gar nicht, Ali meinte, es war gar nicht so schwer, so einen Verein zu gründen. Finde ich stark. Mhm. Und deshalb sind die Jungs jetzt da mit ihrem Alemannia Futsal Club. Nee, Alemannia Futsal Gemeinschaft, oder was war's? Ja, auf jeden wieder Fall. Vergessen. Unterwegs, also schöne Grüße nach Köln da mit der Story.
Ja, einfach, also wir stellen uns ja so eine Vereinsgründung auch wirklich schwer vor, weil wir uns da auch Deutsche dann immer so, ist ja auch viel Bürokratie dahinter. Deswegen ist es ja auch ein Akt. Aber wenn du nicht weißt, dass das so schwer ist, dann fällt es auf einmal leicht wahrscheinlich. Die haben es einfach gemacht. Also von daher cool. Freut mich, so eine interessante Background-Info einfach, ne? Dass die, wie die sich dann entwickelt haben. Finde ich cool und wünsche denen natürlich alles Gute. Und läuft ja auch bei denen. Haben sich ja auch jetzt zuletzt, als wir über die gesprochen haben, ja auch gegen die Futsal Panthers Köln durchgesetzt. Vielleicht sehen wir da ja auch mal zukünftig einen Regionalligisten.
Mhm. Wer weiß. Dann habe ich auch nachgefragt bei Blumstadt United. Mhm. Er ist aus Erfurt, wie dieses Projekt begonnen hat. Und dort hat mir dann der Robert geantwortet und Jonas sind wohl dort aktive in dem Verein. Schöne Grüße. Mhm. Und dort hat man 2015, 16, wie auch bei so vielen Futsalprojekten in Deutschland, aus einem Fußballangebot für Flüchtlinge heraus die Futsalabteilung langsam gegründet. Man hat dann angefangen mit Futsalbällen zu spielen, damit dann auch nicht so viel gebolzt wird. Dafür bietet sich der Futsalball ja tatsächlich auch besser an.
Der Futsal
hat dann, wir haben es immer so ein bisschen belächelt, ja, die Vierer Thüringer Liga. Weißt du noch, vor ein paar Jahren gibt es mal diese Vierer Thüringer Liga plus dieselben vier Teams haben auch noch im Pokal gespielt. Aber, ganz spannend, die beiden haben jetzt gemeint von Blumstadt United, das war total wichtig für die. Denn auch wenn es eben nur die 8 Spiele waren, es war trotzdem für das Projekt Blumstadt United elementar wichtig, dass man dann die besten Spieler aus diesem offenen Sportangebot für die Flüchtlinge rausgezogen hat und mit diesen an diesem Wettbewerb getreten ist. Und sie meinten, wenn das nicht gewesen wäre, diese Liga, dann würde man heute auch nicht existieren. Und das ist natürlich ein starkes Signal an alle Kommunen, Städte, die etwas größer sind. Fangt an. Wenn sich 2 Vereine melden, dann fang mit einer Zweierliga an. Ganz egal. Dann spielt er 8-mal oder 6-mal. Aber das ist ja das Henne-Ei-Problem. Sobald es eine Liga gibt, dann organisiert man sich, man legt sich Trikots eher zu, wenn es eine Liga gibt. Ja, das ist dann halt doch was anderes als ein Freundschaftskick, wenn man den Spielern und auch gerade Flüchtlingen sagt, hey, wir haben hier ein offizielles Spiel.
Ja.
Dass das eben nur eine 2er-, 4er-, 6er Liga ist, interessiert da nicht, aber man fängt an, Strukturen zu schaffen, die halt nicht diese Freundschaftsspiele nur sind.
Genau, man entwickelt auch Verbindlichkeiten. Das ist entscheidend. Durch Wettbewerb und diese Strukturen verfestigen diese Verbindlichkeiten. Ne? Sei es Trikots und so weiter und so fort. Alles, was zum Wettbewerb dazugehört. Also es ist wirklich, also es bringt eine gewisse Freude des Ernst, der Ernsthaftigkeit rein. Ne? Also du hast da noch Spaß am Wettbewerb. Also der Wettbewerb macht dir auch Spaß. Und ja, ich finde ich geil, dass du auch bei einer Zweier-Kombo dann eine Liga spielen würdest. Ja, man spielt einfach alle 3 Wochen oder alle 2 Wochen Spiel und zwischenzeitlich trainiert man und guckt dann immer im Vergleich. Ne? Und ja, also wichtig ist einfach, diese Spiele zu spielen. Deswegen sind ja auch Mannschaften zum Beispiel im Südwesten wie Mainz jetzt abgestiegen aus der Bundesliga, aber die müssen Freundschaftsspiele spielen, einfach um diese Strukturen, die du meinst, zu erhalten und schlussendlich damit auch die Verbindlichkeiten zu erhalten. Du brauchst den Vergleich. Du musst wissen, wo du stehst, du orientierst dich und Entwicklung ist halt dadurch dann gefördert. Nur durch Training kannst du nicht feststellen, ob du dich entwickelst.
Ja. Bei der ganzen Thematik auch noch das Thema Flüchtlinge, dann ist mir auch eins bewusst geworden, dass wir uns in Deutschland nicht verstecken sollten, bei der aktuell negativen Entwicklung des Futsalspiels in der Breite, die sinkende Anzahl von Clubs in Deutschland, mit dem Corona-Argument, weil wenn wir das machen und sagen, Corona war dieser negative Schock, dann müssen wir auch anerkennen, dass die Flüchtlingskrise 2015, 2016 ein positiver Schock war. Man könnte jetzt die These sagen, dass das, was die Flüchtlingskrise positiv bedeutet hat für den Futsal, weil viele Flüchtlinge kannten ja Futsal. Ich habe auch viele Flüchtlinge gehabt bei mir in Riechrath. Die kennen Futsal, die kommen, melden sich dann. Das wurde von Corona einfach nur wieder nivelliert. Und da, wo wir jetzt stehen, das ist die lineare Entwicklung. Also ohne Flüchtlingskrise, ohne Corona wären wir da, wo wir heute sind. Und das ist die These, dass man das nicht machen sollte, jetzt zu sagen, naja gut, wir haben ein paar Teams verloren wegen Corona. Ja, da musst du aber auch sagen, ja, da haben wir aber auch dieses Einmal-Event Flüchtlingskrise gehabt. Wo eben aus Ländern, die Futsal kennen. Also wenn wir jetzt eine Flüchtlingskrise, warum auch immer, aus, wer spielt wenig Futsal, noch weniger als wir, gut, da muss man schon ein bisschen, bisschen suchen. Ja, also da hast du jetzt irgendwie aus Kanada oder so.
Naja, vergleichsweise spielt man überall mehr Futsal als in Deutschland.
Genau, das ist ein bisschen schwierig. Und ja, das war mal so eine kleine These von mir, dass man das wäre vielleicht die falsche Herangehensweise, die Entwicklung aktuell aufzuarbeiten, denn auch der DOSB, habe ich heute im Radio gehört, die Mitgliederzahlen sind wieder gestiegen in den Sportarten.
Ja, du, ich glaube, das ist nicht nur eine These, eine Behauptung, die einfach so im Raum ist, sondern ich glaube, die lässt sich auch gut belegen, denn tatsächlich Flüchtlingskrise, ich finde, und ich glaube, wir haben ja schon mal drüber so leicht diskutiert, am Anfang waren es die Studenten, die den Sport wachsen ließen, ne? Die ganzen Universitätsclubs. Und mit der Flüchtlingskrise, ich finde diesen Begriff Krise, finde ich auch irgendwie komisch. Habe da vielleicht auch ein anderes Menschenbild. Aber damit verbunden ist es einfach so, dass hier enorme Stabilität über Personen, über Menschen in den Futsal kam. Wir könnten ja einfach mal gucken, und das ist jetzt, wir können einfach mal gucken, wie viele Personen, die in den letzten 10 Jahren nach Deutschland migriert sind, im deutschen Futsal sind, dann würde ich fast schon sagen, es ist eine signifikante Zahl. Und ich würde fast schon so von 20-30% ausgehen. Ne? Das ist eine These, dadurch könnte man das jetzt belegen. Aber es ist offensichtlich, dass Futsalkultur vor allem durch, ich sag mal, die Vielfalt, die von außen dazukommt, sei es aus dem südeuropäischen, aus dem ja auch aus dem Nahen Osten beispielsweise oder auch aus asiatischen Bereichen, wo auch immer wir schlussendlich ja, Migration erleben nach Deutschland. Es kommt so viel Know-how mit hin, mit rein. Und ich glaube, jeder von uns kennt, also jeder, also ich würde schon fast behaupten, jeder Verein, der, also, oder 90% der Vereine haben hier in dieser Hinsicht Spieler, würde ich fast sagen. Und deswegen finde ich das nicht nur eine These, es ist eine starke These. Also,
Jetzt hast du einen richtigen Futsal-Thesenbereich hier angerührt.
ja, ich muss es dir mal untermauern, wie man das dann
Sehr
am
gut.
Ende macht. Ne, fand ich gut. Ist offensichtlich. Es ist
Ja.
wirklich offensichtlich. Ganz einfach.
Dann hatten wir auch eine Rückmeldung aus Hamburg. Ich hatte doch auch meine These, das ist mir beim Futsal-Thesenbrei,
Ja.
dass dort die Spielerfotos abfotografiert wurden. Und ja, man hat uns mitgeteilt, ja, wir haben die Hamburger erwischt. Aus Zeitgründen, ich kenne das selber, da ich ja die Fotos pflege und manchmal hat man einfach nicht viel Zeit. Aber man hat jetzt die Bilder dann danach geholt und ordentlich online gestellt. Also eine kleine Anekdote eigentlich nur
Aber
ist
ich frage, ich habe mal noch eine Frage. Ich weiß ja, dass das auch da Rückmeldung kommt aus Hamburg. Aber wo sind diese Bilder im Original? Sind die dann in der Kabine am Hängen? Haben die das als Platzortzuordnung irgendwie?
Ja, es kann natürlich das Problem sein, wenn du die Fotos auf einem Laptop hast, der in dem Moment kein Internet hat und du die nicht auf dein Handy bekommst, was Internet
Ja,
hat,
nee,
irgendwie sowas.
ich frag mich, wo wurden die
Ach
eingerahmt, die
so,
Bilder?
wenn
Weil
nicht
wo, das
eingerahmt.
sind.
Nein, nein, die Fotos wurden von einem Laptop, von
Ach
einem
so,
Bildschirm
entschuldige,
abfotografiert mit
entschuldige.
dem Handy.
Ach
Ja,
so,
deshalb
weil
hat
ach
man
so,
uns gesehen.
da bin ich jetzt ein bisschen vorgeframed gewesen, weil beim MCH haben wir das früher so gemacht. Da haben wir die Bilder der Spieler, die Spielerporträts ausgedruckt auf so eine kleine Mini-Leinwand für 5 €.
Oh,
Jeden
nice,
Spieler
ja.
und haben die in den Kabinen ausgehangen, darunter das Trikot. Das sah richtig nice aus. Also ich muss sagen, beim MCH gab es eine Zeit, da wurde die Kabine so geil hergerichtet. Also auch so All Black wurde dann gemacht, es wurde alles so schwarz abgedunkelt. Das wirkte richtig nice. Also fand ich richtig cool. Und dabei, deswegen kam mir das gerade in den Sinn. Vielleicht hat man da irgendwie die Bilder. Aber gut, du hast recht. War ja abfotografiert vom
Von der
Bildschirm.
ganz witzige Story.
Ach,
Mich
geil.
interessiert jetzt viel mehr am Wochenende, was ist bei Penzberg? Ist dann auf dem Bild nun Adi Vrebatsch oder immer noch Emil von Vertem? Also das interessiert mich jetzt am meisten noch am nächsten Spieltag, was sich
Kann
da
man
mit
doch,
dem.
kann man da nicht Einspruch einlegen als Gegner? Wenn auf einmal Vertem als
Ja, im
Weber spielt?
Prinzip, wenn das ein falsches Foto im Pass ist, kannst du Einspruch einlegen. Aber da
Ja.
Penzberg ja nur verloren hat, Glück
Das
gehabt.
ist ja meistens auch schlimmer als 5-0 verliert, dann
Genau,
lohnt sich das
richtig,
nicht.
stimmt.
Oh Gott.
Richtig. So, lass mal weitermachen.
Ja,
Ich
mach weiter.
habe noch einmal, ja genau, News aus dem Nordosten. Dort fand ich mal richtig gut. Es gab dort im Nordosten in der Regionalliga einen Spielbericht. Wie früher. Es gab eine Zeit, da wurde viel mehr berichtet über den Futsal, also richtig mit Content. Und dort hat jemand, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht geguckt, wer jetzt den Artikel verfasst hat, wirklich so einen Spielbericht über den Spieltag verfasst. Auch ganz interessant, dann stand dort, dass ein Team, wäre schön, auch mit Jan Dries, wenn er auch noch lernen würde, mit dem DFB nicht umzubekommen, auch so ein bisschen pointiert das Ganze gemacht. Finde ich gut, weil mir fehlt im deutschen Futsal aktuell wirklich Content. Selbst die Instagram-Kanäle haben eigentlich zu 99% nur Spielankündigungsposts, die mich total langweilen. Also da fehlt Content. Es fehlt Inhalt, Futsal-Content. Und deshalb war das für mich so erfrischend, dort wirklich etwas Verschriftliches zu sehen, was über einen Einzeiler wie bei Instagram oder Facebook hinausgeht.
Ja, aber ganz ehrlich, zu welcher Zeit, Daniel, warst du überfüllt mit Content aus dem deutschen Futsal? Das musst du mir mal kurz sagen. Zu welchem Zeitpunkt in der Vergangenheit warst du
Ja,
zufrieden?
als sich noch viel mehr bei Facebook abgespielt hat,
Ah.
war der Content schon sehr viel textlastiger. Und
Ja,
das hat sich
Facebook
durch
ist.
Instagram und Co. völlig gedreht.
Ja, bei Instagram ist irgendwie der Anreiz zu kommentieren auch nicht so stark, weil dort das auch nicht so offensichtlich angezeigt wird mit dem Kommentar. Facebook ist ja wirklich besser für die Dialoge oder Kommunikation, finde ich, weil dort auch dieser Kommentar, die Kommentarfunktion einfach irgendwie auch zu jedem Beitrag dazugehört. Und Instagram ist dann tatsächlich mehr diesen Konsum. Schnell sehen, Informationen, was auch immer. Es geht mehr um Unterhaltung, finde ich. Und Facebook war eher so dieses Austauschmedium, finde ich. Ich war ja selbst früher in meinen jungen Jahren auch gerne bei Diskussionen dabei. Ich habe es geliebt mit Benjamin Türkan und so weiter und mit den anderen.
Ja, total.
Auch richtig krasse kritische Perspektiven aufzuhören, das hat mir, fand ich, hat einen mega bereichert, weil man auch seine Meinung geändert hat dadurch. Und das ist total hilfreich. Und ja, das vermisse ich auch irgendwie, wobei ich mich da jetzt auch nicht mehr reinschieben würde in solche Diskussionen, ehrlicherweise. Da bin ich jetzt auch vielleicht dann.
Doch, mach mal, du bist doch immer, du warst doch immer richtig der Katalysator in den Diskussionen.
Ja, also ich war nicht immer politisch korrekt. Das ist mir entscheidend. Also für mich ist ganz wichtig, dass man seine Meinung äußert und dann dadurch weiterlernt, weil man verändert seine Meinung ja auch mit der Zeit. Ne? Aber Facebook, ich bin ja gar nicht mehr bei Facebook. Man kann das ja zum Glück auch hier und da mal als off, also mehr oder weniger nicht angemeldet verfolgen, wenn man das direkt anklickt. Und da vermisst man das schon ein bisschen, diesen Austausch. Man muss aber auch sagen, dass diejenigen, die da auch dann diskutiert haben, auch zu dieser Pionierswelle gehören, die jetzt vielleicht sich auch mehr auch in diesem Bereich rausziehen. Ne? Also die sind nochmal eine andere Generation. Die neue Generation ist viel vorsichtiger. Die neue Generation, also die Generation Z, ne? Und so weiter. Und die sind anders in der Hinsicht. Die sind vielleicht nicht mehr so konfrontationsorientiert auch. Also die gehen nicht in Konfrontation, sind eher politisch korrekt, würde man sagen. Also opportun auch. Man achtet drauf auch, wie man ankommt und so weiter. Und das ist meine These. Könnte ich durch Generationsforschung jetzt bestätigen, muss ich aber jetzt gerade nicht. Kann ich aber nur empfehlen, sich da mal schlau zu machen. Und das fehlt dem Futsal vielleicht, so dass die Generation Y, ne, und die, also unsere Generation, ich glaube, geboren von 81 bis 94 oder so, da gehören wir beide rein. Das ist so schon eher eine, so die auch dann nochmal Meinung mitgeteilt hat und die vorherigen Generationen sowieso. Also die Meinungsmentalität, was eigentlich für eine Demokratie ganz wichtig ist, nimmt von Generation zu Generation ein bisschen ab. Und das sehen wir vielleicht auch im Futsal. Und Facebook stirbt ja auch.
Das erinnert mich an meinen Post, der dann von Köln, von Sportclub am Rhein kommentiert wurde mit respektlos. Ich habe nur meine Meinung eigentlich.
Ja, man fühlt sich auch ganz schnell als Opfer.
Ja, also, Bashing und so, ja, genau.
Eine gesunde Diskussionskultur fehlt. Das sehen wir auch. Also, weil, und das muss ich einmal vorab sagen. Wenn ich hier jemanden kritisiere, ist das ein Teil von Anerkennung. Weil ich widme Zeit, um mir etwas anzuschauen, dann ist es auch mit einem Urteil zu verbinden. Das heißt, Kritik ist ja auch ein Urteil. Auch ein positives Urteil kann natürlich, ist es eine Auseinandersetzung. Und das ist eine Anerkennung der anderen Seite gegenüber. Und vielleicht liege ich falsch. Das muss man auch mal sagen. Man denkt,
Sebastian, sieht bei dir einige anders, aber ich weiß, was du meinst. Ja, und ich
ja,
dir da
das muss, das, was, das sehen, sieht man halt nicht. Man kann ja mir nicht in den Kopf reingucken. Aber das ist Anerkennung. Und gleichzeitig, jeder, der mich kennt und mit mir diskutiert, ich kann auch Einsicht zeigen. Ich kann auch dann noch ein bisschen...
Habe ich noch nie erlebt.
Nein, ja, du Spaß, nicht. Du merkst jetzt. Natürlich. Das kann man alles. Und ich entwickle mich, wir entwickeln uns alle weiter. Diese Diskussionskultur. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich halt auch gerade aktuell wirklich in wissenschaftlichen Kontexten stecke, wo wirklich total viele Perspektiven kennenlerne und merke einfach, ich weiß gar nichts.
Oder das als Vater, Ding. Wo du auch feststellst, hey, ich weiß gar nichts, was ich da machen soll. Das Kind hört auch nicht auf mich. Ist völlig egal.
Ja, jeder Tag ist anders auf einmal.
Da machst du keinen Thesenbrei mehr, da machst du halt nur noch Kartoffelbrei oder Pastinakenbrei. Ja, ist dann auch vorbei, das Thema.
Ja. Ja. Aber unabhängig davon, der Futsal könnte ein bisschen mehr Diskussion vertragen.
Ja.
Und das vermisst man so ein bisschen, weil einfach durch Diskussionen neue Perspektiven geöffnet werden und neue Perspektiven können zur Entwicklung fördern, können zur Entwicklung führen und Entwicklung fördern. Und das ist ganz wichtig. Deswegen ist, ja, das wäre ein bisschen mehr Demokratie in der Demokratie im Futsal. Und das ist dann Diskussion. Diskussion.
Ja, wäre schön.
Ja.
Vielleicht kommt da nochmal der Futsalflüsterer. Den gab es auch mal irgendwie sowas. Müsste
dann ja, den fand ich echt immer unterhaltsam, muss ich auch sagen. Also ich weiß ja, also ich muss ja sagen, ich weiß ja, wer es war. Aber ich habe versprochen, ich werde es niemals öffentlich mitteilen.
Ja, dann
Aber
sag wenigstens Bescheid, dass er eigentlich einfach wieder anfangen soll,
ich
der
glaube, ich
oder die.
ticker ihn an. Ich glaube, ich ticker ihn an und sag, aber der braucht auch, irgendwo muss er auch seine Quellen entkriegen. Vielleicht können wir ihn da versorgen. Mit dem, was wir hier nicht sagen dürfen, können wir ihn ja versorgen. Weil
Genau.
wir, du kennst das ja, wir kriegen ja Infos und dann wird immer gesagt, ey, bitte nicht veröffentlichen, aber damit ihr so den Background kennt, damit ihr so ein Gefühl habt. So, dann sagen wir das einfach dem Futsalflüsterer und vielleicht kommt er wieder. War der bei Facebook? Der war bei Facebook, ne?
Das war ja schon länger her. Facebook,
Vielleicht
bei Facebook
kommt er
auf
bald wieder
Zurück.
bei Instagram oder sowas. Lieber Futsalflüsterer, wenn du uns hörst,
Bitte
return,
anfangen.
return, return to Instagram. Deine Posts kannst du auch direkt bei Facebook verlinken. Ist kein Problem.
Top. Dann habe ich hier noch stehen. Passt auch zur Wertschätzung des Futsals. In Hamburg hat man das jetzt geschafft, finde ich stark, dass die Trikots der HSV Futsal Panthers auch im offiziellen Fanshop angeboten werden.
Ja, geil.
Das hört sich sehr einfach an, aber ich weiß ja selber aus dem Fortuna-Universum, dass das ein richtig langer Weg ist. Und man sieht auch dabei, wie wichtig es ist, wenn man sich in größeren Vereinen befindet. Das betrifft jetzt nicht nur große Fußballvereine, aber wenn man sich in einem Fußballverein befindet, wie wichtig es doch ist, sich einen eigenen Brand zu geben wie die HSV Panthers und somit auch ein anderes Trikot, weil wir haben dieselben Trikots wie die Fußballer. Also, was willst du dann in dem Fanshop als noch zusätzlich dann ausstellen? Wenn die Vereine erkennen würden, hey, da könnten vielleicht kaufen auch dann einfach Fans einfach auch das Trikot der Futsaler oder der Handballer oder der Volleyballer aus den Abteilungen, weil, hey, die sehen cool aus. Da ist ein Panther drauf, bei dem einen ist vielleicht ein Lion drauf oder was auch immer, ein Fuchs, ein Dachs, ein Specht. Ja, keine Ahnung. Super.
Ja.
Die sammeln, gibt auch Sammler. Also kannst du automatisch mehr Trikots absetzen und du hast ein eigenes Brand. Ich finde, das machen die HSV Panthers super, dass das
Ja.
eben nicht nur HSV heißt. Ich finde zwar, sie könnten öfters mit dem HSV-Brand auch noch extremer auftreten,
Ja.
aber dafür ist das super und so hat man jetzt auch ein tolles Trikot da im Fanshop mit 28 Black. Wir kriegen jetzt eigentlich mal unsere Dosen eigentlich. Ich trinke
Ja,
hier auch immer.
Jalle und
Ja,
Mo
was ist los?
Labiat und so
Das
weiter.
fünfte
Ich,
Mal jetzt
ich,
erwähnt.
wir wollen, wir wollen, wir brauchen so eine Palette 28 Black. So,
Genau.
ich
Und
will
mache ich hier
eine haben.
Werbung für das, was ich
Ich
gerade trinke,
mache
hier Flying
dann
Power?
immer so einen schönen, ich mache dann gerne hier am Mikro immer so ein Zischgeräusch, wie ich die Dose öffne. Heute mal wieder mal mit 28 Black hier. Von den HSV Panthers gesponsort. Also dann werdet ihr unser Sponsor. Ist doch geil. Nee, aber ich finde es cool. Auch die Trikotgeschichte finde ich cool. Ich finde den Preis ziemlich stolz. 59,95 €.
Ja, okay.
Es ist schon ein ordentlicher Preis, aber ich glaube, wir müssen uns auch an solche Preise gewöhnen.
Du kriegst es ja nicht
Einerseits.
billiger im Einkauf. Also du kriegst es
Genau.
billiger im Einkauf, aber man will
Ja.
ja schon die Spannung haben. Und da ist man, das kenne ich auch aus dem Fortuna-Universum, doch wieder sehr stark auch an die Vorgaben der Hauptvereine geknüpft, denn
Genau,
die wollen dann
genau.
schon ihre Brand nicht billig verkaufen.
Genau, also genau, das ist es. Und du musst ja dann, wie gesagt, das ist ja auch immer Erfahrung dann. Finde ich auf jeden Fall cool. Ich sehe gerade, Onno Saglam macht da die Werbung für. Da haben sie sein Foto genommen, der lächelt schön. Und ein Spielerfoto auch noch von Öztürk. Ja, also ich find das Trikot sowieso auch recht schön. Ich finde auch das Muster des Trikots schön. Ich finde das Branding auch von den HSV Panthers ganz cool. Natürlich kann man den HSV auch mehr in den Mittelpunkt stellen, aber ich finde, die Panthers haben halt auch eine Historie im Futsal, wo das auch legitim macht, dass sie sich wirklich da als Panthers auch präsentieren. Es fällt mir sogar auch sprachlich schwer zu sagen, der HSV hat gespielt. Ich spreche auch eher von den Panthers. Und damit ich es nicht ganz falsch mache, sage ich HSV Panthers.
Ja,
So
super.
ist es einfach,
Also,
ne?
ist top gemacht. Weder Jahn Regensburg, noch wir, noch St. Pauli, 1860 München, Karlsruhe SC. Keiner hat eben diese besondere Brand oder Zweitbrand, sagen wir es mal, oder angepasste Brand, wie auch immer, die man dann zweitvermarkten kann. Und dann hat man auch nicht das Problem, das hat uns auch Fortuna immer gesagt, wir können halt nicht die Sponsoring zu billig rausgeben, weil sonst könnte der die Sponsoren sagen, ach super, dann kann ich ja mit dem Fortuna-Logo werben und muss bei den Futsalern nur einen Bruchteil bezahlen, als bei den Fußballern auf der Brust zu gehen. Ja, das geht natürlich, das wäre dann was anderes, wenn dann eben nicht das HSV-Logo freigegeben wird als Sponsoring, sondern es wird ja dieses HSV Panthers-Logo freigegeben.
Ja.
Und dann ist man auch gar nicht so in diesem Konflikt mit dem Hauptverein. So gut gemacht. Also,
Ja, muss einfach sagen, ihr Fortuna, auch Jahn Regensburg oder auch der FC St. Pauli Futsal, ihr seid nicht die HSV Panthers. So ist es einfach. Ihr habt nicht, ihr seid nicht deutscher Rekordmeister. Ihr habt nicht so ein crazy Ding gemacht, was niemand mehr erreichen wird, mit zu dritt ein Spiel gegen Weidendorf gewinnen, gegen fünf. Und man, noch keine deutsche Mannschaft ist in die Elite-Runde der Champions League eingezogen, außer die HSV Panthers. Die haben drei Meilensteine des deutschen Futsals einfach inne. Ich finde, die dürfen sich gerne weiter als Panthers mehr branden, aber der HSV wird dann nicht vernachlässigt, das sieht man einfach. Es ist eine gute Synergie. Mir gefällt die Synergie. Man merkt,
ich glaube, die Jungs wollen noch mehr haben von der Synergie, aber ist ja erstmal was. Penzberg hat übrigens das ja auch versucht, ne? Mit den Wölfen. War das nicht? Ist das nicht Penzberg mit dem Wolf?
Ja, mit den Wölfen.
Ja, das hat man auch, da könnte man noch viel mehr hervorheben, ne? Die Penzberg-Futzerwölfe. Wäre super.
Jeder Club soll sein eigenes Branding entwickeln und das ist ganz wichtig. Da fehlt mir ein bisschen Kreativität, muss ich ehrlich sagen, bei vielen. Und vor allem, da muss ich ja sagen, da muss, finde ich, Fortuna. Ich fände es geil, wenn die sich ein bisschen abheben vom Fußball einfach, wie du es auch irgendwie schon durchklingen lässt. Vielleicht irgendwie durch einen eigenen Tiernamen dazu, ne? Fortuna Animal, Futsal Animals oder so.
Lions liegt ja nah. Es kam ja aus dem Lions. Das liegt jetzt, ist das Wappen der Stadt, also liegt total auf der Hand, aber man will es halt nicht im Verein bisher.
Genau.
Also,
genau, das ist der Punkt. Und da. Aber gut, Fortuna ist halt auch ein Verein, der anders strukturiert ist als der HSV. Der HSV hier mit seiner entsprechenden AG im Profifußball und dem großen Sportverein e.V. Ist nochmal eine andere Kultur. Aber die machen es gut. Müssen wir einfach so sagen. Gefällt uns.
So, letzte News.
Ja.
Zu unserem so geliebten DFB Bundesliga Nationalmannschaft Insta-Kanal. Da habe ich noch zwei Sachen aufgeschrieben. Es gab einmal einen Reel. Für die da nicht so drin sind, also Video-Ausschnitt.
Mittlerweile heißt Video-Reel bei Instagram.
Video-Reel, damit auch jeder weiß, was es genau ist. Endlich mal ein actiongeladener Trailer, Real-Trailer, so ein bisschen Motivation auf die Bundesliga. Ich habe generell positives Feedback auch jetzt von anderen gehört, auch bei uns im Verein. Ich bin da zwiegespalten. Zum einen ist der sehr actiongeladen, aber er lenkt auch davon ab, dass da inhaltlich wirklich Grütze steht. Das ist inhaltliche Grütze. Und das kann man doch nicht stehen lassen, nur weil es dynamisch wirkt. Da steht drinne, zwar keine 100 Jahre Tradition. Falsch. Futsal hat 100 Jahre Tradition, zwar nicht in Deutschland.
Das finde ich krass, ne? Dass man einfach das so unwissend ist. Der Futsal in den 1930er Jahren entwickelt, das sind fast 100 Jahre. Also man dafür schon...
Ja, das Was? Ist. Ich glaube, diese Insta-Leute, die das machen, haben es immer noch nicht verstanden, dass dieser Sport so alt ist. Das zeigt mir dieser Trailer, das sagt mir der. Das hatten die immer noch nicht verstanden. Dann steht da, wir haben keine Welttorhüter, aber irgendwie Weltparaden oder sowas. Falsch. Wir haben AK-47 Aksentevic.
Das ist der war unter anderem zwischenzeitlich Top 3, Top 4 Torhüter der Welt. Der wurde sogar gewählt dazu. Also. Mhm. Das muss man einfach sagen. Also das finde ich auch. Aber das ist das Problem. Also man muss aber eins sagen, das ist ja auch typisch PR, dass du halt mehr Show machst. Und das kommt auch am Ende an. Also die Botschaft ist nicht der Inhalt, sondern es sind die Emotionen. Ne? Also das bleibt über. Und das ist deswegen aus diesem Kontext, weil du sagst ja mit Action versehen, finde ich diesen Beitrag gelungen. Und er wurde ja auch von vielen geteilt und sicherlich auch mitgetragen. Man hat es gefeiert. Wir müssen aber sagen, wir hören halt hin und wir gucken rein und wir nehmen die Inhalte, die uns mitgeteilt werden, differenziert wahr und nehmen es ernst. Weil was ist nämlich das, was du da gerade zum Ausdruck bringst? Wir nehmen das bewusst wahr, weil wir uns damit jetzt auch irgendwie hier, ich sag mal, analytisch mit beschäftigen. Aber bei anderen kommt das unterbewusst an. Und unterbewusst wird der Futsal hier falsch dargestellt. Also das wird dann einfach, geht falsch indoktriniert in uns rein und wir kriegen Fehlinformationen.
Ja, wenn es denn überhaupt war, dass das so was Neues ist, so was ganz Neues. Nee, das ist halt was Geiles, was woanders und dann stark ist. Und dann steht auch sowas wie geile Stimmung. Und dann schauen sich Leute nur die Videos und Highlights an und denken sich, hey, da sind 100 Leute in den Hallen. Warum muss ich denn das so über... Also es gibt viele geile Sachen am Futsal.
In dem Bereich, meinst du, ne? Ja, man hat also, ich finde diese, man hätten, also du siehst ja, bei den einen hat man untertrieben, bei den anderen hat man übertrieben. Aber das ist halt immer noch, ich finde das jetzt in der Hinsicht nicht so dramatisch, weil das ist einfach typischerweise PR. Das ist eben so, das ist Werbung machen. Da geht es weniger um den Inhalt, sondern eher um so typische
Slogans, dich,
und Slashes und
aber
alles, was
man
raushaut.
Warum sucht
man
sich denn da nicht Fakten, die einfach auch positiv wirken? Zum Beispiel tolle Glanzparaden einfach als Punkt stehen lassen. Da musst du nichts negieren. Ist geil. Oder kleineres Tor, aber trotzdem viele Paraden. Bam. Oder
eben man kann, Daniel, man kann es besser formulieren, aber ich weiß, dass du es inhaltlich so meinst. Ne?
Ja, oder nur 40 Minuten, aber viel mehr Tore. Und dann steht da irgendwie so ein Ergebnis 8 zu 5 irgendwas, was war. Ja, so war es. Da kannst du doch mit dem, was wirklich da ist, was auch geil, wirklich geil am Sport ist, damit was werben. Aber da irgendwie mit der Tradition, das zeigt, dass die Instagram-Leute, und das ist das, was ich kritisiere, es offenbart, Unwissenheit bei denen, die die Inhalte machen, das ist gefährlich.
Ja, das ist gefährliches Unwissen in dem Moment. Weil, ja, aber man muss auch so sagen, muss auch zur Verteidigung sagen, vielleicht beziehen sie sich auch nur auf Deutschland. Dann haben sie mit der Tradition vielleicht noch gar nicht so Unrecht. Wobei, wie gesagt, wenn man sagt, der Futsal, das direkt mit Futsal in Verbindung, dann muss man einfach sagen, das ist nicht gut recherchiert. Aber wir machen auch alle Fehler, muss man auch sagen. Problem ist nur, diese Häufung ist dann inhaltlich kritisch zu beäugen. Ich kann deine Kritik absolut verstehen. Muss aber auch sagen, vom Feeling, wenn ich nur die Bilder sehe, wenn ich den Ton ausmache, dann bleibt mir eins hängen. Und zwar das, was der Futsal für mich dann auch in der Hinsicht nochmal ausmachen, was ihn ausmachen kann, diese Intensität und diese Intensität, die ihn abhebt vom Fußball oder von anderen Sportarten, die kommt da echt gut rüber. Das muss ich sagen, von den Bildern. Aber der Informationsgehalt ist sicherlich wackelig, so kann man sagen.
Aber es war natürlich meilen besser als der Videobeitrag mit Christopher
das
Wittig und Dres. Ja, also das war schon mal 10 Level besser, das muss man ganz klar sagen. Ja. Das ist schon Meckern auf deutlich höherem Niveau, aber dafür sind wir ja hier. So.
Das können wir, so ist es. Das ist ja auch eine Kritik, das ist ja eben Anerkennung. Wir sagen, ey, guck mal, das ist geil gewesen, aber wir finden hier noch was, wo wir es noch geiler machen können. Und das ist eben der Punkt. Es ist doch gut gewesen, nur es war nicht sehr gut. Und wollen wissen, wie es richtig geil wird.
Ich fand aber auch die Tore, es gibt den zweiten Reel, gab es noch einen Videobeitrag über die Top 4 Tore aus dem September. Ja, das waren halt viele so Fernschüsse, die man jetzt auch, da kann ich auch verstehen, warum man jetzt nicht typische Futsal-Tore nimmt, weil das kann wiederum niemand einschätzen, der nicht im Sport ist und wir, die im Sport sind, wir sind schon im Sport. Es muss ja schon die ansprechen, die noch nicht im Sport sind. Deshalb kann ich es verstehen, dass man so diese Knaller nimmt von Spo und Gardin aus, den ich so gut fand, vom SFC.
SFC?
Ja, oh, Radin. Radin. So, das waren schon richtig geile Knaller da. Kann man einfach nicht anders sagen.
Ich würde mich in dem Bereich vielleicht über eine Mischung freuen. Dass man auch wirklich mal ein super taktisches Tor sieht, wo ein Fußballfan noch nicht erkennt, dass das geil ist. Aber sich dann neben diesen ganzen Knallern, und von mir aus kann auch so ein Knaller dann gerne das Tor des Monats werden, aber wenn du so 4, 5 Tore zur Auswahl hast, dass du mindestens 1, 2 hast, wo du auch ein richtig geiles, spezifisches Futsaltor hast, weil das hast du auch jedes Wochenende. Und dann fragt sich nämlich einerseits der Externe, der noch nicht da drin ist, der fragt sich einfach, was war das denn jetzt für ein Tor? Warum ist das denn mit so einem geilen Tor gleichzusetzen? Das kann auch wieder Diskussionen erzeugen, aber vor allem inneren Diskurs und sich zu fragen, warum war das jetzt so geil? Und das kann ja auch Neugier wecken. Und das ist wieder der Effekt. Deswegen so eine gute Mischung, aber wie du schon sagst, dafür musst du jetzt wiederum inhaltliche Erfahrung und Wissen haben zum Futsal, das dann natürlich vielleicht hier fürs Marketing noch nicht vorhanden ist. Ne? Und aber ansonsten, die Tore sind natürlich schön und für jeden Fußballer hoffentlich dann auch attraktiv. Und aber man soll nicht erwarten, dass man dauernd diese Tore kriegt. So, es ist halt auch so ein Punkt. Aber es ist eben ein Ausschnitt und den fand ich aber dann auch durchaus gelungen. Ne?
Und damit wäre ich jetzt bei den News durch und wir könnten rübergehen zu den Regionalligen, wenn du jetzt nichts weiter hast.
Schon ordentlich was gemacht. Nee, ich hatte mir auch ein paar Sachen notiert, aber du hast das alles gut abgedeckt. Ich finde, wir müssen jetzt auch nicht überladen mit den News. Wir haben ja schon ordentlich News gemacht, hatten ja jetzt keine Bundesliga am Wochenende, aber wir hatten Regionalliga, Daniel. Und die können wir jetzt mal kurz ein bisschen besprechen. Da gibt es ja auch ein paar Neuigkeiten. Und mit welcher Liga möchtest du denn starten? Hast du eine Präferenz heute?
Ich überlasse dir das Feld.
Okay. Lass uns mal so zu einer eine gewohnte Tradition machen, dass wir vielleicht im Westen starten. Ganz einfach, wir geben dem Westen hier mal einen Vorzug, weil es halt grundsätzlich auch die erste Regionalliga war. So können wir es auch mal sagen. Ne? Also das können wir mit dem Westen starten und dann können wir uns ja weiter durcharbeiten. Und im Westen war ja auch hier, ist ja auch hier und da was los. Ne? Die Frage ist halt nur, ob was Neues da ist. Ne? Im Westen nichts Neues, gibt es ja ein schönes Buch zu. Aber da war was los am Wochenende. Und zwar gab es wieder, ich sag mal, ein interessantes Spiel zwischen dem Wuppertaler SV und den FC Gütersloh. Und der FC Gütersloh, wir haben ja schon gesagt, der muss noch ein bisschen Lehrgeld zahlen. Und diese, ich sag mal, diese These hat sich mittlerweile auch schon bestätigt, weil man hat auch jetzt beim Wuppertaler SV, auch wenn es knapp war, 4-3 verloren. Das heißt, Gütersloh ist aktuell, ich sag mal, wenn man ambitioniert war, ein bisschen vom Buch
aufgewacht.
Gestoßen worden.
Man ist aufgewacht.
War, das weiß man noch nicht, weil ob du aufwachst, vielleicht bleibst du auch weiter im Albtraum. Aber es ist einfach so, dass man jetzt hier das Lehrgeld zahlt. Und es war aber knapp. Ich denke, man ist da nicht weit weg. Aber mir fehlt auch noch so ein bisschen der Vergleich Wuppertal. Also ich denke, Köln muss man im Vergleich mit den anderen Top-Teams sehen. Und dann kann man eine Einschätzung geben, weil Köln sich natürlich. Oder willst du noch was zu Wuppertal gegen Gütersloh sagen? Hast du noch da?
Nee, mich freut das für die Wuppertaler Jungs. Ich habe da viel Kontakt, jetzt auch wieder mit meinem ehemaligen auch Spieler, mit David, schöne Grüße da geschrieben, dass es da einfach gut im Team harmoniert. Mhm. Das merkt man dann. Alan Erkosevic hat da schon über Jahre einfach ein gutes Konzept und eine gute Hand, mit Ausnahme, wo es dann eben mal auch noch andere Dynamiken gab, aber die haben sich voll gefangen. Ja. Man hat auch noch ein paar Spieler auch von Sölde geholt, einen guten Spieler. Und hat sich dann punktuell gut verstärkt mit weiteren Futsal-erfahrenen Spielern. Und mich freut das, dass sie da oben dabei sind. Und bisher das einzige Team sind, was aus meiner Sicht wirklich realistisch den Futsal-Panthers irgendwas entgegenzusetzen hat anscheinend.
Ja, das Ding ist halt, ich bin ja der Überzeugung, dass auch noch Detmold durchaus Kaliber-Potenzial hat. Und die haben halt erst ein Spiel gemacht und trotzdem gewonnen. Das ist auch sehr überzeugend bei den Holzpfosten. Aber ich gebe dir recht, ich finde Wuppertal auch von den Typen, die dort sind, Arlen beispielsweise, super sympathisch. Auch den David heißt er, David Simmons, ne? Der ja, auch bei uns schon im Podcast hier war. Oder im paralleler Live-Talk war er ja. Auch ein super sympathischer Kerl. Ich merke aber auch, ich habe den auf dem Platz schon häufiger erlebt, hier und da mal, der kann auch richtig bissig werden. Also der kann auch Emotionen zeigen.
Das kann er sehr gut. Definitiv. Also
der lebt und der lebt.
Das pusht
und
einen
leidet.
Auch. Ja, das pusht einen. Wir haben ja mal dabei. Ich weiß nicht, ob wir das mal schon thematisiert hatten, als wir dann im letzten Jahr der Toro Futsal Lightings waren, haben wir ja um den Abstieg gekämpft. Auch damals noch mit Roberto, der jetzt auch noch bei Wuppertal ab und zu spielt. Und mit David dann gefightet, dann bin ich ja noch ins Tor, David aufs Feld als Torwart, einfach damit wir dann auch dann die maximale Power hatten. Dann haben wir dann den Klassenerhalt geschafft, weil er hat einfach richtig Bock gemacht, dann da zu fighten. Macht manchmal mehr Spaß, als um den Aufstieg zu spielen, also jedenfalls das letzte Spiel, wo du es schaffst, wenn du gewinnst. Ja, also das ist natürlich dann geil. Mhm. Ja, das war eine tolle Emotion. Mhm. Aber lass da von die Vergangenheit ruhen. Lass Futsal Panthers Köln gewinnt 5-2, sie haben es genannt,
Weltklassiker.
Weltklassiker, das war schon Jahre her, als das mal ein Klassiker war, oder?
Also da merkt man, die haben das Gefühl von Tradition, ne? Der Weltklassiker, man muss ja wissen, für alle, die noch nicht lange im deutschen Futsal sind, aber es gab früher den El Clasico und der war eigentlich, und das war eigentlich ist gar nicht der, ist, das war immer das Spiel zwischen Holzpfosten, Schwerte und UFC Münster. Das war der El Clasico. Der hat sich im Westen entwickelt. Da hat auch dann in Deutschland weit Futsalinteressierte haben hingeschaut. Mittlerweile könnte man jetzt sagen, UFC Münster ist auch zweifacher deutscher Meister in der Vergangenheit geworden, also in der jüngeren Futsalgeschichte des Deutschen, in Deutschland. Und die Futsal Panthers Ja, die sind jetzt, sind so die beiden Pioniere mit den holzfesten Schwerte in dieser Liga noch. Und da kann man da auch das durchaus als Klassiker bezeichnen. Weltklassiker finde ich eine interessante Spitze.
Aber war ja auch ironisch gemeint. Und
Genau.
die Panthers setzen sich hier klar durch und untermauern die absolute Top-Führungsposition und
Zur
auch
Halbzeit
den.
aber 1-1. Ich habe mir auch so ein paar Szenen angeschaut, das gab es bei Instagram. Fand ich ganz spannend und es wirkte so, dass der UFC Münster in der ersten Halbzeit gut mithalten konnte. Aber in der zweiten Halbzeit, und das ist es eben, ich kann jetzt gerne nochmal was ins Phrasenschwein zahlen, aber Futsal ist zweite Halbzeit. Da geht's, darum geht's. Ne? Da entscheidest du im besten Fall das Spiel bei Spielen, wo jetzt nicht ein Klassenunterschied ist. Ne? Gut, ja, Panthers Köln ziehen weiter ihre Wege. ja, Wuppertal dahinter.
Und
Ja.
Mühlheim gewinnt 8:2 gegen den Rhein-Socker. Also, die
Ja.
Jungs machen das gut. Tobi Mewissen, schöne Grüße, hat da die Jungs im Griff. Freut mich auch, Ruslan Selesnov ist wieder dabei. Auch richtig netter Typ. Und der war auch mal, war zwischendurch bei Holzpfosten Schwerte. Hat auch beruflich dann immer wieder Umstellungen. Ist auch mit dabei. Und Niederrhein-Socker tatsächlich war wie Gütersloh. Man wollte nämlich in dem ein Corona-Jahr unbedingt aufsteigen und hat sich auch beschwert. Kann man auch verstehen, warum man jetzt nicht aufsteigen darf, weil man ist doch so gut, dass man die Regionalliga gewinnt. Das war wirklich so der Ansatz.
Okay.
Und Niederrhein-Socker ist durchmarschiert von unten einmal durch. Ohne großen Widerstand und jetzt, ähnlich wie bei Gütersloh, gibt es richtig dicke Widerstände. Es bleibt also
Ja.
jetzt spannend, was mit diesem Verein passiert, wenn man merkt, also die Bundesliga ist mit dem letzten Pla vorletzten Platz mal ganz weit weg.
Ja, da brauchst du, also das ist schon vermessen. Aber es ist halt, wir haben ja schon mal vom Dunning-Kruger-Effekt erzählt. Man muss erstmal lernen, dass man zu wenig weiß. Und dann wird man auch erst mehr lernen. Und ich glaube, da haben sie gute Voraussetzungen für. Und ja, es ist einfach so, die Ergebnisse zeigen da schon auch klar. Während Mülheim aus meiner Sicht zwei sehr nette Startpartien hatte, aber einen erfolgreichen Saisonstart, aber mit dem Sportclub Fenerbahçe Köln, glaube ich, war es. Und jetzt Niederrhein-Zock hat man natürlich die beiden Schlusslichter, die auch schon ein recht interessantes Torverhältnis haben mit mehr als 30 Gegentoren aus drei, vier Spielen. Ich glaube, ein gutes Anfangsprogramm für die Mülheimer. Das wird sich ja jetzt so in naher Zukunft dann auch mal ändern. Da wird man noch mal stärkere Gegner kriegen. Und ja, demnächst muss Mülheim ja dann nach Gütersloh, wie ich gesehen habe. Und da ist schon mal, ich finde, da muss Gütersloh jetzt mal zeigen, wo sie in der Liga stehen. Ob sie jetzt wirklich mal in die obere Hälfte der Tabelle gehen oder ob sie vielleicht sogar dann auch nach unten rutschen. Weil es kann auch sehr schnell passieren in so einer kleinen Liga. Da hast du halt nicht 1000 Spiele. Wenn du da ein paar verlierst, bist du halt auch mal schnell im
Und
Unten.
Mülheim hat eben den Vorteil, ein sehr homogenes Team zu haben, was sich sehr freundschaftlich verhält und da auch viel Sch einfach Motivation aus Spaß am Futsal zieht. Und das ist immer ganz schwer, gegen so Teams dann zu performen.
Ich fand Mülheim immer cool. Ich auch in der Regionalliga, als sie aufgestiegen sind und ich bei einem MCR noch an der Seitenlinie stand, immer ein cooler Gegner. Hat immer Spaß gemacht, waren fair, aber auch intensiv. Und man hat gemerkt, das ist ein Verein und eine Mannschaft, die eine gewisse Geschlossenheit hat. Die lassen sich nicht irritieren. Da weißt du auch, wenn sie mal verlieren, die zerfleischen sich nicht gegenseitig, die brechen nicht auseinander oder sowas. Da ist eine gewisse Kultur der Verbundenheit. Und das hat die sympathisch gemacht. Und dadurch entsteht auch sukzessive Entwicklung. Man ist dann ja wieder abgestiegen, jetzt wieder aufgestiegen und so weiter. Und ich finde, das geht nur mit so einer gesunden Kultur. Und man trennt sich da mal von welchen, die aus dem Verein austreten. Es kommen neue und diese stabile Kultur. Die gefällt mir eigentlich, so dass man da einfach weiß, okay, da ist ein Gerüst
Wir sind bei
und der
einer Stunde,
Verein ist gut.
Sebastian. Ich will nur darauf hinweisen.
Ach so, ja, es ist aber total spannend heute. Und die Natti
Jetzt,
ist, bei der Natti können wir ja schon mal erwähnen, da kommt ja noch was. Da
ja,
kommt ja
genau.
noch
Ja, gut, da können wir uns auch aufheben für nächste Woche vielleicht. Hier können wir weitermachen. Regionalliga Süd, wie wär's?
was. Ja, mach. Bitteschön, fang
Dort
an.
hatten wir jetzt Karlsruhe SC gewinnt das weit entfernte Spiel. Also Neuried musste anreisen nach Karlsruhe, schon weit. 6:4 gewinnt der Karlsruhe SC. Und Weil Imdorf 2 mit dem Edel Nationalspieler Mert Sipahi in seinen Reihen mal wieder.
Oh, kann man mal machen zwischen den Länderspielen.
Kann man machen und dann doch wieder Länderspiel spielen. 5:2 gewinnt dann das Spiel mit dem Nationalspieler gegen ASC Neuenheim. Und am Sonntag Beton Boys gegen MTV Ingolstadt. 6:6.
Ja.
Ja, das ist schon interessant, dass Ingolstadt da doch sich jetzt oben in dieser Spitze mit festsetzt.
Mhm.
Bin ich mal gespannt, was da passiert. Und wer auch die Spieler sind, das mal über die Saison herausfinden. Vielleicht einige Posts, da fehlt es eben auch ein Input, wer so die zielgebenden Spieler sind.
Ich finde es spannend. Also erstmal, dass das Mert Sipahi wieder mitgekickt hat in der Regionalliga. Trotz Reise mit der Nationalmannschaft, da ist man wohl eben übers Wochenende wieder nach Neuenheim oder wo auch immer hin. Ich weiß ja, dass ich glaube, da kommen wir gleich auch noch drauf. Ich glaube, Fabian Schulz hat ja auch bei Liria gespielt am Wochenende. Können wir gleich mal gucken im Nordosten. Da frage ich mich aber, da hätten wir auch Bundesliga sehen können am Wochenende. Da hätten die Spieler auch alle spielen können, ne? Also,
ja, gut, ja, das stimmt.
Nein, aber ja, ist ein interessanter Fact noch nebenbei, dass man trotz Nationalmannschaftsnominierung wohl nebenbei noch dann in der Pause spielen kann. Aber wie du schon sagst, ich finde, das Interessante an der Liga ist ja tatsächlich dann hier auch jetzt das Spiel zwischen Beton Boys München und Ingolstadt gewesen und das Verankern dieser beiden Clubs oben weiter. Weil Weidendorf kann ja nicht aufsteigen. Ne? Also die haben ja kein Aufstiegsrecht in die Bundesliga. Oder darf eine zweite Mannschaft in die Bundesliga aufsteigen? Ich glaube nicht, oder?
Nein, du musst das Spielrecht dann ja weitergeben. Es könnte. Genau. Ich weiß halt nicht, wenn Waldimdorf, was ja nicht passieren würde und wäre jetzt der erste Absteiger, ob man dann das Recht wahrnehmen kann, zu starten in der Relegation. Das wird ja nicht passieren dieses Jahr, aber gute Frage.
Das wird nicht passieren. Na, aber Ingolstadt und München, die machen da auf jeden Fall einen interessanten Part. Und wir werden das weiter verfolgen. Bin mal gespannt. Vielleicht, ich würde mich auch voll freuen, vielleicht gibt es da auch mal bewegte Bilder. Das ist das, was mir fehlt, Daniel, aus den Regionalligen. Du hast ja heute am Anfang von fehlendem Content im deutschen Futsal gesprochen, aber so bewegte Bilder aus der Regionalliga, Highlights.
Tatsächlich. Hat er nicht Ferl in der Westfalenliga Livestream über Instagram?
TikTok.
Ah, TikTok war das, richtig.
Aber ich kann dir auch eins sagen, da kommen wir sind jetzt nicht auf die, wollen wir heute mal die Westfalenliga gleich uns noch anschauen?
Wir nehmen uns ja immer eine Verbandsliga raus oder Landesliga. Genau.
Ja, machen wir gleich. Aber jetzt sind wir erstmal im Süden durch. Dann gehen wir mal jetzt auf den Nordosten, weil da waren wir ja gerade schon im Gedanken. Oder ich war da schon.
Ja.
Und gucken uns mal an, was da passiert ist an diesem Wochenende. Boah, sagt er direkt. Warum sagst du boah?
Ja, da gewinnt Liria richtig deutlich mit 8:3 gegen CFC Hertha.
Mhm.
Und unterstreicht damit für mich jetzt aktuell die Favoritenschaft auf die Regionalliga Nordost.
Ja. Und interessant, auch hier Fabian Schulz, gerade noch mit der Nationalmannschaft unterwegs, spielt heute gegen, oder ist im Kader wahrscheinlich, gegen die Slowakei, beziehungsweise auch zuletzt gegen Lettland. Und er ist einfach am Wochenende, mal eben kurz am Samstag um 19.30 Uhr in Berlin auf der Platte gewesen. Auch interessant. Kann man wohl machen zwischenzeitlich. Was aber bei Liria ganz interessant ist, du hast nämlich heute das Thema Flüchtlinge angesprochen und warum das so signifikant ist. Ich denke, Liria und auch Hohenstein, die sind ja gerade auch so gewisse, ressourcenorientiert, was ukrainische Flüchtlinge angeht. Und das sehen wir übrigens auch meines Wissens nach, zumindest haben mich da Informationen erreicht, dass Liria ja auch hier Zugänge hat aus dem Flüchtlingskontext.
Die haben auch die meisten Tore geschossen. Filatov und Zolotkin.
Genau. Und dann ich glaube, Liria hat sich dadurch verstärkt. Und da sehen wir wiederum, dass das eine Signifikanz hat. Und zeigt sich hier also in guter Form. Und auch da muss man weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Weil Hertha ja zuletzt, da hatten wir noch, ich glaube, letzte Woche drüber berichtet, gegen Atletico Berlin gewonnen hatte. Ne? 6:5. Und somit ist das jetzt ganz interessant. Es ist oben, Liria jetzt mit 3 Spielen und 9 Punkten, also 3 Siege, während Hertha und Atletico nach 4 Spielen nur auch 9 Punkte haben. Das heißt, Liria könnte sich hier so langsam, natürlich ist Kroatien auch noch dabei, haben auch noch keinen Punktverlust, aber die könnten sich hier langsam auch mit diesem Kader, den man da sieht, vielleicht als kleiner Favorit herauskristallisieren im Nordosten.
Haben wir auch noch den iranischen Spieler, der
das war Kroatien, oder? Das war Kroatien.
Nee, Mohamed Ali Fayazi.
Ah,
bei Liria.
Okay, okay.
Hat aber jetzt in dem Spiel nicht mitgespielt, aber in anderen Spielen ist auch noch ein ganz starker iranischer Spieler. Aha. Haben die auch noch. Also Liria ist schon ein Top-Favorit für mich jetzt da in der Liga.
Okay, ja, top. Mal schauen. Also ich hab schon Pferde kotzen sehen im Futsal. Mal gucken, was hier noch passiert im Nordosten. Aber ja, machen auf jeden Fall schon mal einen interessanten Eindruck.
Was richtig bitter war, ist die Regionalliga Südwest. Wir haben das durch Christian mitbekommen.
Ja.
Dort wurde das Spiel abgesagt. In Mainz hat man schon Karten gedruckt, eingeladen, ja, ganz viel organisiert. Man wollte dann wohl das Spiel einige Tage oder einen Tag vorher verlegen. Ich bin auch kein Freund. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Verlegerei hat nichts damit zu tun, dass man eine Niedrigschwelligkeit erreicht in einer Liga. Mhm. Das gehört sich nicht. Man kann über Kosten sprechen, das, was Niedrigschwelligkeit erzeugen kann, über Übernahme von Organisationsaufwand. Aber ja, Absage von Spielen darf nicht, muss bestraft werden. Und das ist auch nicht nett, wenn man dann, oder wie soll man sagen, man ist nicht unfair, wenn man das ablehnt.
Ja.
Ja, weil man bereitet Spieltage vor. Man plant es, nicht jeder Verein macht das, aber Vereine machen das. Drucken ja Karten, organisieren vielleicht Banner für die Halle, organisieren Helfer für den Spieltag, alles organisiert, vielleicht reisen manchmal schon gar Familienmitglieder an, mhm, aus anderen Städten, um sich die Sachen anzuschauen. Und dann kommt dann solche Ansagen zu machen, ist bei uns im Niederrhein auch passiert, in der Niederrheinliga mit Matek Mörs, da hat Kroatien Mülheim einfach auch abgesagt, wegen Corona 5 Spieler, und dann wurde alles abgesagt. Das ist nicht okay, und wenn die Staffelleiter das freigeben, dient das eben nicht aus meiner Sicht der Stabilität, der langfristigen Stabilität des Wettbewerbs und schon gar nicht dem Futsal-Spaß.
Ja, es gibt aus meiner Sicht natürlich eine Ausnahme, höhere Gewalt, die eintrifft.
Klar,
ne? Da,
ja,
da kann man nichts machen, aber all die Punkte, die du genannt hast, kann man so unterschreiben und unterstreichen und mit einem Ausrufezeichen hintersetzen, weil wir brauchen Strukturen, wir brauchen Verbindlichkeiten, und das wirkt jetzt hier so, ich habe ja auch so, wir haben mal so ein bisschen mitbekommen, das wirkt so ein bisschen kurzfristig, und wir wissen auch nicht alles, ob es höhere Gewalten waren, wie auch immer, aber ich finde es dann genauso, wie du es sagst, vielleicht, wenn man, also man muss nicht enttäuscht sein, wenn man dann vielleicht die Punkte verliert oder sowas. Weil es ist dann halt.
Ja, ist auch
damit
nicht unfair,
verbunden,
wenn man das ablehnt. Das ist einfach ein freches, ja,
genau,
Angebot,
genau,
den anderen,
genau,
zu fragen. Und freche Angebote muss man auch nicht, ja, annehmen. Also man hat eine Woche, also Zeit oder 2 Wochen davor,
ja,
die Spiele zu verlegen. Das finde ich sehr eng schon.
Genau.
Wenn man eine Woche davor verlegen kann, 7 Tage vor dem genau Spiel, das muss ausreichen. Alles danach hat man halt verloren, wenn man nicht kann. Ja,
oder schade, keine höhere Gewalt eindeutig hier, genau, zur Verlegung führen muss. Also ja, unterschreibe ich, fertig.
Schade,
also,
aber für die Regionalliga Südwest.
Ja, ich habe ja gesagt, das ist so ein bisschen gefühlt Thekenliga, sorry. Also weil es halt einfach noch so, es wirkt nicht so verbindlich, und das ist sehr schade für Mainz. Aber Mainz wird sich darum kümmern, sich da auf jeden Fall entsprechend weiter mit Wettbewerb irgendwie zu füttern. Weil man hat ja sowieso nicht so viele Spiele, weil es ja auch nur wenige Mannschaften sind. Also damit verbunden, schade, da ist jedes Spiel wertvoll. Und schade, dass es nicht stattgefunden hat. Mhm. Gut, Daniel, kommen wir aber in den Norden. Schauen wir uns die letzte Regionalliga an. Da gab es nämlich eine ganze Menge Spiele am Wochenende.
Und enge Spiele.
Ja, das haben wir schon in den ersten paar Spieltagen ja auch festgestellt, in den ersten 2. Da habe ich ja schon gesagt, das sieht attraktiv aus, weil die Spiele alle nicht mehr als 2 Tore Unterschied waren. Und das sieht man an diesem Spieltag auch, außer einen Ausreißer. Und der Ausreißer, den können wir mal kurz als erstes nennen, das ist der FC Maihan. Der hat gegen Fortuna Hamburg mit 8:2 gewonnen und ist nach 5 Spieltagen mit 15 Punkten und punkteverlustfrei derzeit an der Spitze und hat ja auch schon bestimmte direkte Konkurrenten besiegt, sodass man hier auch so ein bisschen so eine leichte Favoritenrolle jetzt irgendwie erkennt. Ja, aber die anderen Spiele auch ganz interessant. Hannover 96 gegen Kiel, 4:5, auch total eng. Finde ich auch spannend, wenn man auch mal da sich anschaut, die erste Halbzeit, 2:2, und dann, was ich ja mal ganz interessant finde, hat ja, wenn ich das richtig sehe, hat Kiel das Spiel dann auswärts gedreht. Na, wenn ich das richtig sehe. Man hat nämlich dann hinten gelegen erst und
Stimmt, ja.
hat dann das Spiel gedreht. Und das finde ich halt auch geil, wenn so knappe Dinger da noch gedreht sind. Also als neutraler Beobachter finde ich es super, weil es einfach diese Spannung und diese Dynamik dann auch irgendwie im Ergebnis widerspiegelt. Also in der Hinsicht Gratulation an Kiel und Hannover. Ja,
Andi
schade.
Waslavcik, auch weiterhin dabei. Schöne Grüße.
Geil,
Kenne ich
unser
aber.
Ex-Nationalspieler, ne? Der war
Ja,
ja mal
da war er
Nationalspieler.
einmal auf jeden Fall bei Landesauswahlturnier immer wieder dabei, verstehst wie Holstein.
Ja.
Kai-Uwe
Ja, war.
Klausen auch noch am Start, ist auch schon ein guter Scorer dabei bei
Ja,
Kiel. Also,
und
die haben ein ganz
Grüße
gutes,
an
stabiles
Paul.
Umfeld. Ja.
Grüße an Paul. Der macht das ja auch noch dort sicherlich. Gut, dann der VfL Oldenburg finde ich auch immer so in der Außendarstellung, im Medienkontext richtig interessant und finde ich auch machen echt gute Arbeit. Wirken auch ambitioniert, aber irgendwie läuft es bei denen noch nicht so in der Liga. Man hat nämlich jetzt nach 2 Spielen 0 Punkte, aber man muss auch sagen, man verliert die Dinger echt knapp. Schon wieder verloren und auch wieder nur mit einem Tor Unterschied. Und zwar gegen Sparta Futsal aus Hamburg.
Die nur mit
3
sechs
zu 4.
Spielern angetreten sind.
Ja, aber das ist halt so Hamburger Futsalkultur. Ich habe gesagt, in der Bundesliga tendiert man ja auch so langsam Richtung 6, 7 Feldspieler. Mehr setzt man nicht ein. Unabhängig davon, ob man mehr dabei hat, aber viele haben sogar nur 6, 7 dabei. Und es ist eine gewisse Tendenz zu erkennen. Welche Ursachen das hat, da muss man weiter beobachten. Gut, aber das dazu. Und dann gab es noch die Futsal Löwen Nordheide, BFC, gegen Wolfmarshausen. Und Wolfmarshausen hat 6-6 dort gespielt. Also man hat nicht die Köpfe hängen lassen jetzt, nachdem man gegen Maihahn verloren hatte. Aber auch wieder spannend, so ein schönes Unentschieden, auch in diesem, ich sag mal, in dieser Höhe. Finde ich auch immer interessant. Das ist auch wieder ein Zeichen dafür. Also auch die erste Halbzeit war 3-3, wenn ich das richtig sehe. Und dann war das ein Schlagabtausch. Aber wie ich sehe, ich glaube, in der 40. Minute macht Wolfmarshausen dann hier den Ausgleich. Wäre mal interessant, haben sie es per Flying gemacht oder so, ne? Das wäre mal geil, weil das ist ja auch geile Spannung. Alleine, das muss ja kein schönes Tor sein, aber wenn du weißt, es ist die 40. Minute und du siehst dieses Tor, das ist intensiv. Und wenn man da einfach mal ein paar bewegte Bilder aus der Regionalliga hätte, wäre das schon richtig
Total, bin
geil.
ich bei dir.
Wäre richtig geil.
Das
Das
gab
fehlt
es
mir
auch
irgendwie.
vor Corona gefühlt häufiger.
Ja, ich glaube, da sind wir ein bisschen verwöhnt worden, vor allem im Westen. Im Futsalliga West war ja sehr häufig,
Kann sein.
da
Hey,
haben
ich habe
viele
sogar
Vereine.
bei den Toro Futsal Lightnings unsere Spiele alle aufgezeichnet und immer bei YouTube online gestellt.
Ja,
Mit
das gab, also
Highlights
ich,
teilweise. Hatte ich noch
ja,
Zeit.
nee, richtig geil. Aber ich weiß noch, beim MCH oder auch bei Holzpfosten Schwerte, die haben Highlights produziert. Da hat man immer was gesehen aus der Regionalliga. Aber gut, da sind wir auch ein bisschen subjektiv aus dem Westen denken, weil wir beide aus dem Westen ursprünglich da halt aus dem Futsal dort stammen. Aber auch andere Regionalligen machen ja sowas oder haben sowas gemacht. Ich kann mich
Ich
erinnern.
fände es sogar viel wichtiger, Highlight-Videos zu produzieren aus diesen Ligen als
Ja.
Livestreams. Denn
Ja.
das Wochenende ist voll. Man hat immer was zu tun, man ist unterwegs und man hat dann auch die Bundesliga und man hat dann auch andere Hobbys und sich dann in die Regionalliga oder Verbandsliga Futsal live anzuschauen.
Ja.
Wer setzt sich da hin und macht das wirklich für das ganze Spiel? Aber Highlights, die man dann eben bei Instagram oder TikTok oder wo auch
Ja.
immer dann streuen kann, zirkulieren natürlich auch viral viel mehr. Und am Ende sind es ja vielleicht auch mal ein Zaubertor, was dann vielleicht mal in der Sportschau
Genau.
landet, übertrieben gesagt.
Ja,
Das
das.
braucht es dann halt, ne?
Ja, aber diese Highlights, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ich finde, die hatten auch einen Mehrwert, weil wir reden ja nicht jetzt von der Bundesliga. Und hier dürften für mich die Highlights auch 48 Stunden später kommen. Also es ist in Ordnung. Bei der Bundesliga haben wir schon drüber gesprochen. Ich hoffe, die kommen in Zukunft früher. Haben ja von 10 bis 16 Stunden geredet. Das war ja so wirklich für mich professionell auch verbindend. Aber in der Regionalliga würde mich freuen, auch wenn du am übernächsten Tag was kriegst. Weil du weißt ja auch selbst, in der Regionalliga, da machst du das alles ehrenamtlich. Und nicht jeder macht da am nächsten Tag Highlights. Aber das würde mich echt freuen. Und dann, wenn wir es nicht sehen, dann schickt uns doch eure Highlights einfach per Instagram. Da schauen wir rein in die Nachrichten, schickt uns einen Link und wir gucken uns das an und wir berichten darüber. Weil wir gucken uns das dann wirklich an. Die Top-Spieler aus der Regionalliga oder sowas.
Also Highlights ja, aber wir haben auch schon ganze Spiele. Ich habe einfach keine Zeit, mir ein ganzes Spiel
Nein,
anzuschauen.
nein.
Das ist ja
Aber
genau der Punkt.
so Highlights, so, weiß nicht, paar, ein, 2 Minuten irgendwie uns da anschauen. Würde ich auch noch während des Podcasts machen, einfach um das auch weiterzuleiten, um Leuten zu sagen, hey, schaut mal dort, da gibt es Highlights und wir multiplizieren dann das Ganze. Und man hat eine Einschätzung. Dann können wir auch vielleicht hier und da mal analytisch auch auf die Regionalliga schauen und fischen hier nicht nur anhand von Ergebnissen mit unseren Thesen, Also, dann können wir auch mehr sowas machen wie für die Bundesliga, ein bisschen konkreter werden, weil in der Bundesliga sind wir ja konkret, da haben wir Highlights, da haben wir ganze Spiele. Da gehen wir ja wirklich intensiv rein.
Ja.
Genau. Apropos intensiv rein, weil jetzt wäre es ja nach den Regionalligen noch an der Nationalmannschaft zu feilen hier.
Ja, lass ganz kurz. Die Hessenliga ist online.
Ach.
Das haben wir vergessen. 11 Teams sind jetzt am Start.
Ah
Einige
ja,
neue.
genau.
AfG
Ja.
Bergstraße. Wir haben wieder AfG. Heißt dann auch Alemannia Futsal-Gemeinschaft. Wäre interessant. AfG Bergstraße.
Okay.
American Latina Frankfurt. Der älteste Club mit in Deutschland. Immer noch weiterhin am Start. Finde ich mega.
Ja, cool.
Dragonsbergstraße. Waren schon mal da. Wieder weg. Jetzt wieder da. Asteras
Aha.
Offenbach. Schon seit Jahren dabei. FC Markas Frankfurt. Neu. Galio Höchst, kann sein, dass das so Kosmos Höchst, vielleicht ist da
Ja.
Schumacher irgendwie mit dabei. GTSV Frankfurt, also die Frankfurter Gemeinschaft wächst, ist auch neu. Germania Enkheim Futsal ist, meine ich, auch neu.
Aha.
Und dann haben wir Lavin Stockstadt, länger dabei schon. TuS Griesheim, letztes Jahr, meine ich, schon dabei. Und TuS Horne auch schon länger dabei. Super Liga, 11 Mann, neue
Ja.
Clubs, fand ich richtig gut.
Ja, und wir haben ja letztes Jahr haben wir ja geweint, dass die Hessenliga da irgendwie komische Sachen
Die hatten richtig
macht.
Probleme.
Aber okay, jetzt hast du mich wieder auf die Idee gebracht. Wir wollten ja noch auf eine Verbandsliga schauen, bevor wir hier gleich nochmal Nationalmannschaft irgendwie abschließen, was auch immer wir damit machen gleich. Aber lass uns doch kurz in die Westfalenliga schauen, in die Westfalenliga als Verbandsliga. Du hast ja davon gesprochen, dass der TV Verl Futsal, übrigens ein neuer Club, der hat sich auch neu
Ja.
gegründet, in der 700, also spielt man zu siebt in der Liga. Ne? Gibt's da noch, da können wir uns mal anschauen, wer da dabei ist. Da sind TV Verl, Holzpfosten Schwerte 2, Recklinghausen, FC Recklinghausen, FC 96 Recklinghausen, Real Münster, der UFC Paderborn, auch ein bekannter Name, auch aus der Regionalliga früher. Die Futsal Falcons Grün-Weiß Langenberg und der UFC Münster 2. Die bilden aktuell die Westfalenliga. Und hier fand jetzt der nächste Tag statt. Es gab schon zwei Spieltage. Aber der TV Verl hat gegen die Holzpfosten Schwerte 2 gespielt. Man hat 4:5 verloren. Aber das Interessante war, dass der TV Verl über TikTok einen Livestream organisiert hat. Das heißt, man konnte das Spiel sich einigermaßen gut anschauen. Aber da muss ich auch noch mal kurz ein bisschen Background-Wissen geben. Denn man muss wissen, in der Halle sogar, die Halle war richtig schön. Man konnte da auch Bilder sehen. Verl hat dann dort über das Telekom Wi-Fi, was übrigens frei war, in der Halle gibt es freies
Wow,
Wi-Fi.
das ist natürlich nice,
Richtig
ja.
geil. Haben das wohl irgendwie genutzt zur Übertragung. Aber ich sag dir, warum es das dort gibt. Verl ist nämlich eine von drei deutschen Städten bzw. Kommunen, die nicht verschuldet ist. Oder sind, besser gesagt. In Deutschland sind nämlich alle anderen Kommunen und Städte teilweise höchst
Spannend, warum denn
verschuldet.
fair? Sind die, haben die dann Industrie? Sind die irgendwie, oder auch
Ost.
niedrige, einfach niedrige Gewerbesteuern wie Monheim wahrscheinlich?
Also die letzten Daten, die ich dazu mal gesammelt habe, war 2018. Ich weiß selbst ja auch auch soziale Projekte. Und es ist immer wichtig, in welchen Kommunen Geld ist. Ne? Und Ostwestfalen ist halt tatsächlich, also zumindest 2018 damals, ich denke heute immer noch ähnlich, oder besser gesagt, die wirtschaftsstärkste Region Deutschlands. Da sind Oetker, Bertelsmann, Schüco, also sind alles große Unternehmen, die dort platziert sind. Und Verl ist natürlich so ein Ort, wo dann auch viel Industrie, also besser gesagt, so die Industriellen irgendwie dann auch landen und dann durch ihre Gelder auch die Kommunen natürlich durch Steuerabgaben natürlich sicherlich ein bisschen füttern. Und da gibt es dann noch Schloss Holte-Stukenbrock, das ist an der Bielefelder Grenze. Die sind auch noch eine Kommune, die nicht verschuldet ist. Und ich glaube, sogar alle drei Orte, die nicht verschuldet sind in Deutschland, sind in Ostwestfalen. Und Verl ist halt einer davon. Und deswegen kann man sich da auch einfach in einer städtischen Halle, die erstmal richtig nice ist auch, also guck dir mal die Bilder an, anscheinend freies Wi-Fi für alle gönnen. Ne? Also da sind die Kosten dann nicht so entscheidend, wenn man es hat. Ja, aber ist anscheinend ein in der Hinsicht guter Futsalstandort in Verl. Vielleicht sollte der MCH aus Bielefeld, aus seiner Stadt, mal nach Verl gucken, weil das ist nicht weit weg. Das sind, glaube ich, nur 10, 15 Minuten Autofahrt. Und dann hat man da auf einmal eine geile Halle und kann Bundesliga dort, wer weiß. Vielleicht kann man
Schöne
mal
Anbindung, ja.
mit Verl eine Kooperation starten. Ja, aber Verl hat dann ihre Auftaktmatch ich sag mal, im Wettbewerbsfutsal in Deutschland 4:5 verloren. Ja, aber bleibt am Ball, weil ich habe gehört, weil Clemens Burmeister war dort vor Ort, der hat uns ein bisschen gefüttert mit, also mich hat er gefüttert mit Informationen, dass die nur ein bisschen unerfahren waren. Also eigentlich hätten sie auch, hätte es auch unentschieden sein können, wurde mir gesagt. Aber naja, Ferl, liebe Grüße und auch an die Holzpfosten 2. Finde ich gut, dass die Clubs ihre zweiten Mannschaften auch weiter in den Ligen spielen lassen, weil dadurch kriegt das System einfach Stabilität. Dann Recklinghausen verliert zu Hause gegen ja, den anderen Münsteraner Club, Real Münster. Ist übrigens gar kein Newbie, also kein neuer Club. Den gibt es schon länger, die Real
Ja, recht lange
Münster-Futsaler.
sogar. Sind auch Beachsoccer aktiv.
Genau. Und die haben 5 zu 10, also 10 zu 5 in Recklinghausen gewonnen. Tja, und das waren die beiden Spiele aus der Westfalenliga. Während der UFC Paderborn spielfrei hatte und Langenberg und UFC Münster 2 erst am 22.10. aufeinandertreffen im nächsten Spiel der Liga. Genau, das war die Westfalenliga. Und interessante Perspektiven aus Verl, finde ich. Ja, ich glaube, das ist ein schöner Ort für den Futsal.
Wir wünschen uns es auf jeden Fall. Und jetzt haben wir schon wieder 1,5 Stunden
Ja,
und haben die
Daniel.
Natio noch nicht mal besprochen. Sollen wir die Natio einfach auf den nächsten Podcast legen, wenn wir das Ergebnis gegen die Slowakei haben? Bevor wir
Ja.
vielleicht jetzt uns so weit aus dem Fenster lehnen und alles laufen lassen nach der 5:0-Niederlage, 5:1
5-1,
Niederlage
genau.
gegen Lettland. Vielleicht bekommen wir ja noch ein Sahnebonbon. Dann in Dresden und dann machen wir aber im nächsten Podcast eine richtig ausführliche Folge zu Natio.
Ja. Ich glaube, das wird der Nazio auch eher gerecht, wenn man beide Spiele hat. Dann kann man auch sehen, ob man Verbesserungen sieht oder wo es Entwicklung gibt, fortschrittlich wie auch rückschrittlich vielleicht. Das heißt, man hat Vergleichswerte aus zwei Spielen. Ich glaube, das wird der Nazio auch eher gerecht und so könnten wir uns auch deutlich fundierter mit einer Perspektive dem widmen. Allerdings muss ich auch noch erwähnen, denn ich habe ja den Christian so ein bisschen angefixt, gefragt, ob wir vielleicht die Spiele der Nationalmannschaft zum Wochenende hin nochmal analysieren. Und zwar per Videoanalyse, ne?
Oh
Gucken unser
ja.
Spiel an, nehmen uns ein paar Szenen raus, die für uns in der Analyse interessant erscheinen. Also Tore werden sowieso sicherlich analysiert. Bei zwei Spielen vielleicht dann ausgewählte Tore, die dann nochmal taktische Kniffe aufzeigen oder auch Probleme, wer weiß. Und auch nochmal typischerweise Keypoints, taktische Keypoints. Ich hatte mit Christian schon da ein bisschen Austausch. Wenn Christian nicht kann, dann Daniel, dann werde ich dich verpflichten, dann machen wir das. Aber vielleicht können wir da zum Wochenende was produzieren. Also vielleicht kann man sich darauf freuen, weil dann würden wir nochmal die Natio analysieren, taktisch und was auch immer wir dazu dann wahrnehmen können. Ja, und wenn wir dann noch was über haben, dann machen wir das im Podcast, weil im Podcast ist, glaube ich, dann noch was anderes interessant, weil da geht es uns ja wirklich in so einer Videoanalyse nur um reine Inhalte, Taktik und so weiter. Und wir müssen dann natürlich auch das Abschneiden insgesamt mal reflektieren, ne? Der ersten zwei Spiele in der WM-Quali. Das können wir dann nächste Woche im Podcast machen. Und dem gerecht können wir nur werden, wenn wir die beiden Spiele, glaube ich, miteinander
Ja,
im Vergleich setzen.
klingt super.
Genau.
Ich habe übrigens
Ja.
hier mal nebenbei ganz zufällig AfG Bergstraße gefunden. Die gibt es schon länger und
Okay.
heißt Afghanische Gemeinschaft. Also Afghanische Fußballgemeinschaft, die jetzt auch Futsal
AfG
machen.
Bergstraße oder Bergheim?
Bergstraße
Ah, ist
in
ja
Hessen.
interessanter. Ah, okay.
Ja,
Interessant.
AfG Bergstraße. Und gibt es noch die Dragons Bergstraße.
Ah,
Ja, habe ich
interessant.
nur gerade gesehen. Ja,
Cool.
also. Da auch wieder zum Thema Flüchtlinge und
Ja.
die Bedeutung für den deutschen
Genau.
Futsal.
Ja, jeder Spieler und jede Spielerin, jeder Funktionär und all die sind Gold wert für uns im Futsal. Also von daher, und ich denke, dass die Flüchtlinge hier auch in den letzten 10 Jahren eine bedeutsame Rolle gespielt haben, damit wir jetzt heute den Futsal so haben, wie wir ihn haben. Auch wenn man es nicht direkt erkennt. Das ist auch ganz wichtig, ne? Aber wir haben heute häufiger von Stabilität und Strukturen gesprochen und dafür brauchst du Menschen. Und diese Menschen, die diesen Enthusiasmus, diese Liebhaberei für den Sport oder auch einfach die Erfahrung aus dem Sport, aus dem Herkunftsland haben, die sind eine wahnsinnige Bereicherung für unseren deutschen Futsal. So ist es einfach. Und deswegen fand ich deine These zum Anfang nicht nur hier locker weg, sondern es ist eine ganz wichtige, die man sicherlich auch in die Wahrnehmung mit aufnehmen muss.
Dann wünsche ich dir eine wunderschöne Futsalwoche, Wochenende
Ja, ich
und auch
wünsche
deinen
allen, die
Zuhörern.
Ja, ich wünsche allen, die uns noch vorher hören, noch viel Spaß beim Spiel zwischen Deutschland und der Slowakei. Und falls man das später hört, hoffentlich hattet ihr viel Spaß bei dem Spiel. So, ich bin raus. Ich wünsche dir eine schöne Woche und allen anderen auch. Lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche.
Tschüss.